Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon. Brennt es wie die Hölle? Burnt es mir den kompletten Unterleib weg? Fängt es auf einmal an, im Hirn zu kribbeln? Das hat mir einfach Angst gemacht. Wann kommt man auch in die Situation, dass die in der Apotheke sagen, das macht dann 1068 Euro bitte?
Wie soll ich denn jetzt husten hier? Da husten Sie mal. Ich hatte in dem Moment halt einen Blackout, wie man... Also ich musste halt nicht husten.
Das ist nicht dein Ernst.
Der Pen heißt Gonal und dann, wenn du das spritzt, dann spritzt du diagonal.
Oh Gott.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Happy New Year, ihr Mäuse, und herzlich willkommen zu Folge 18 von Mom and Dad Jokes.
Das finde ich ist jedes Jahr, jedes verpiepte Jahr die Frage, wie lange wünscht man ein frohes neues Jahr? Also heute am 4. Januar fühlt es sich da noch geil an?
Fühlt sich vor allem noch richtig an. Also die erste Woche im Januar definitiv, und dann will ich es so ein bisschen abhängig machen davon, wie gut man Leute kennt, ob das so ein... Also ich würde zum Beispiel bei Berufskontakten bis im Ende des ersten Quartals immer, also immer nochmal ein frohes
Neues.
Frohes, gesundes Neues. Hey, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen, weil dann hat man so einen Einstieg ins Gespräch direkt. Ja. Ne? Also dann ist so direkt, ne, man kann so, muss nicht über das Wetter erstmal also reden, weil es im Januar auch kacke.
Ich liebe das mit diesem frohes Neues. Ich liebe das. Das gibt mir immer so ein Gefühl von, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von neues Jahr, Vorsätze, alles wird anders. Aber so dieses, ich mag trotzdem auch diese Stimmung am 1. Januar, so Neujahrsstimmung. Auf den Straßen ist es ganz ruhig. Meistens ist die Luft sehr kalt. Alle schlafen noch so gefühlt. Alle Geschäfte haben zu. Alle fünf Minuten noch so ein scheiß Böller. Und man hat irgendwie das Gefühl von Neuanfang. Genauso wie ich die Vorweihnachtszeit immer sehr liebe. Ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, denen es anders geht und für die das alles keine schöne Zeit ist. Weihnachten und so habe ich volles Verständnis für. Aber mir geht es immer so in der Vorweihnachtszeit, dass ich bin da so harmonisch aufgeladen und finde es so heimelig kuschelig, diese Zeit. Finde ich einfach schön. Und so geht es mir mit Neujahr auch. Dieses, dass man dann immer sagt, ach, ein frohes Neues und gesundes Neues und so. Ich finde es einfach, ich mag das.
Mich erinnert das immer an die Schulzeit, die erste Woche nach den Sommerferien, wo ich auch dachte, oh wow, New Year, New Me. Ich habe für jedes Fach einen Hefter und das und ich werde ihn benutzen. Und turns out, habe ich nie gemacht. Mhm. Aber die erste Woche hat sich so angefühlt, als hätte ich eine Chance.
Ja.
Ja, es ist wie eine, ja, genießt es.
Und Bene, du hättest keine schönere Überleitung schaffen können, als es fühlt sich an wie eine Chance. Mhm. Denn wir springen jetzt zusammen in die Folge und damit gleich in den Mai 2023. Und da bricht mir ein ganz kleines bisschen das Herz, weil wir waren jetzt Ende des Jahres im Dezember schon fast quasi, wir hatten fast aufgeschlossen. Ja, ja. Wir haben die Folgen ja in den letzten 2,5 Jahren unserer Kinderwunschbehandlung oder Kinderwunschzeit aufgenommen und waren dann schon fast da angekommen in den Folgen, wo wir auch im echten Leben waren. Jetzt springen wir noch mal ein kleines bisschen zurück in die Vergangenheit, aber wir sind gar nicht so weit weg davon. Ja. Und zwar genau im Mai 2023 war tatsächlich der Beginn unserer IVF, unserer ersten In-vitro-Fertilisation. Nachdem, ja, das hat man ja in der letzten Folge schon gehört, die dritte Insemination auch nicht, Achtung, gefruchtet hat, sind wir den nächsten Schritt gegangen zur IVF-Behandlung. Und ja, ganz viele große Themen, das erste Mal eine Spritze setzen, das erste Mal eine halbe Panikattacke bekommen.
Das erste Mal insgesamt.
Das erste Mal insgesamt, das erste Mal, ja, so eine IVF und den Ablauf und Stimulationsphase und Hormone und so weiter und so fort. Deswegen sehr bedeutende Folge, für mich zumindest. Ja,
und der Hund war krank.
Und der Hund ist ständig krank. Deswegen würde ich sagen, wenngleich das magische Zeitreisegeräusch erklingt, dann reisen wir jetzt alle zusammen. Ihr, Bene und ich und der Hund. Und eure Hunde. Katzen nicht. Nee. Oder?
Nee. Die kriegen kein Ticket für diesen
reisen
Zug.
Reisen wir zurück in den Mai 2023. Leute, wenn ihr das gesehen hättet, Ben und ich saßen uns gerade, warte mal, ich guck mal auf die Uhr, ich glaube tatsächlich 20 Sekunden schweigend gegenüber, haben uns angeguckt und jeder hat darauf gewartet, dass der andere beginnt jeweils.
Ich habe es einfach nur genossen, weil du, glaube ich, sonst noch nie in meinem Leben und auch in deinem Leben 20 Sekunden lang nichts gesagt hast.
Ja, ich hatte gerade einen leichten Hänger.
Kurz Sommerurlaub.
Es war ein langer Tag. Kann ich mehr. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, beziehungsweise doch, es soll genau um diesen langen Tag eigentlich gehen. Aber wir holen euch mal ab, ob ihr wollt oder nicht. Erstmal das Gebieten, ist es?
Gebietet.
Nee,
ich weiß nicht, was du sagen willst.
Gebieten die Regeln dieses Podcasts.
Das gebietet die Regel.
Aber es sind ja mehrere.
Ja, aber es ist einfacher, wenn man weiß, dass es so richtig ist, das dann zu nehmen.
Stimmt, das macht man oft, ne? Dass wenn man nicht weiß, wie der eine Fall ist, dann stellt man den Satz einfach um.
Welcome to my life.
Ja. Also, es gebietet die Regel, dass wir diesen Podcast oder die Folgen beginnen mit einer kurzen Statusaufnahme. Mit
einem Drumroll.
Möchtest du mit deinem Mund eine Drumroll machen?
Nicht schwanger.
Ja, dies ist die traurige Geschichte, wie Ariana Barbary und Benedikt Herzberg wieder nicht schwanger waren.
Ja. Das wie kommt's?
How come? Das finde ich übrigens immer noch komisch, wenn man als Paar sagt, wir sind oder wir sind nicht schwanger.
Findest du es? Ich finde...
Immer noch.
Echt? Ich finde, nee. Aber es ist...
Also nee. Ich bin mir sicher, du hast auch mal gesagt, dass du es komisch findest in einer der letzten Folgen.
Ja, aber ich wechsle meine Meinung ja gerne.
Ja, du bist ein Meinungskameleon.
Ich bin der Chamaleon. Meinungschamaleon. da muss ich kurz drüber nachdenken. Gib mir mal eine Sekunde. Wir sind schwanger.
Schrecklich.
Meine Partnerin ist schwanger. Ja, aber das klingt aber. Nee, ich finde das aus Männersicht, ja, so egal, was ich jemals gesagt habe, aus Männersicht finde ich das schöner, weil das mich viel mehr einschließt und das auch nicht dir da so die volle Verantwortung quasi gibt.
Die volle Power, die volle Macht.
Die volle, ja, das entzieht dir ein bisschen Macht und das finde ich gut. Nee, wenn ich einfach nur durch die Welt laufen würde und würde sagen, oh, meine Freundin ist schwanger, dann ist es so dein Ding. Und ich habe vielleicht mal reingesteckt, so, aber...
Wow.
Ja.
Und soll ich dir mal was sagen? Wenn du das so sagst, kann ich das total nachvollziehen.
Schlau, ne?
Und finde es sogar süß von dir.
Danke.
Aber wenn ich das jetzt selber sagen würde, wir sind schwanger, da kommt mir, muss ich leider sagen, ein kleines bisschen Kotze hoch.
Ja, ist auch lächerlich, wenn du das sagst. Deswegen, ich würde das aufteilen in gebärenden Sicht und nicht gebärenden Sicht.
Und was ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren?
Deswegen habe ich es gerade so gesagt, so intelligent, wie ich das gerade gesagt habe. Die austragende Person sagt, ich bin schwanger, auf Egoismusbasis. Und die nicht austragende Person in dieser Partnerschaft sagt, wir sind schwanger.
Und wenn es ein männliches, gleichgeschlechtliches Paar ist, was eine Surrogate, eine Leihmutter aus den USA hat, dann können beide mit stolz geschwellter Brust sagen, wir sind schwanger.
Ja, zum Beispiel.
Wobei, da ist ja vielleicht auch, wenn die Samen des einen Paarpartners, das Kind gezeugt haben im Bauche der Leihmutter,
ja,
dann ist der ja quasi sowas wie die also er ist nicht die Austragende, aber er war die schießende Person.
Ja, die Vaterposition quasi.
Ja, genau. Ja. Und dann könnte der sagen, ich bin schwanger und der andere sagt, wir sind schwanger. An der Stelle möchte ich, das finde ich immer wichtig, wenn man über sowas redet, nochmal sagen, wie ihr das macht, was ihr sagt, das bleibt absolut euch überlassen. Auch wenn ihr zu... Hier, wie heißt das? Warte, wenn diese eingefrorenen Eizellen, diese konservierten Kryo-Eizellen.
Solero-Babys?
Ja, da sagen manche ja Eisbärchen dazu. Auch in einschlägigen Kinderwunschforen sagen die Eisbärchen. Oder wenn geguckt wird, ob die Follikel groß genug sind für den aktuellen Zeitpunkt, wo sie gewachsen sein sollen, sagen manche nicht Ultraschall, sondern Follikel-TV.
Boah, nee. Also, okay, wir können uns darauf einigen. Es ist total cool, egal was ihr sagt und wie ihr so drauf seid und was ihr da so für Babys seht. Also auch Follikel TV ist ja super assi. Also da bin ich raus. Da steige ich raus.
Ich finde das tatsächlich, ich möchte auch nochmal betonen, jeder darf das so machen.
Deiner Meinung nach. Meiner Meinung nach nicht. Follikel TV ist raus.
Nee, also wenn ihr das machen wollt, dann macht das so.
Ist das nur, weil da ein Bildschirm ist? Ist das ein TV oder was?
Ich glaube, dass damit versucht wird, dem Ganzen ein bisschen dieses Medizinische zu nehmen und das ein bisschen menschlicher zu machen. Das, wo wir auch oft drüber stolpern, beziehungsweise auch in diesem Kinderwunschzentrum, in der Kinderwunschklinik, das ist am Ende trotzdem eine Praxis oder bei manchen ein Krankenhaus, eine Klinik. Und es ist halt auch alles sehr klinisch. Es ist alles weiß, es ist alles so PVC-Linoleumboden, damit es schön abwischbar ist. Es hat viel mit Spritzen zu tun, mit Desinfektionsmitteln. Und das alles ein bisschen Menschen lebendiger, menschlicher zu machen.
Weiß ich nicht.
Aber trotzdem hat ja jeder am Ende seinen Geschmack.
Guck mal, wenn du was brichst, gehst du zum Arzt. Der macht
oder zur Ärztin. Bitte.
Oder zur Ärztin, ja, ich, ja genau. Und der macht dann Röntgen. Dann
gehst oder
du,
sie.
Oder sie, ja. Und dann gehst du zur Nachbesprechung in diesen Raum, da werden diese Röntgen...
Oder zur Nachbesprecherin.
Nein. Dann gehst du, und dann werden diese Röntgenbilder an diese leuchtende Wand gemacht. Und dann sagen die, ja, und jetzt gehen wir das mal durch. Und die sagen nicht, oh, willkommen zur Dia-Show.
Nein.
Oh, einfach nur, um es ein bisschen schöner zu machen.
Nee, ich habe ja auch gerade eigentlich extra betont, dass es darum geht, dem Ganzen das medizinisch-wissenschaftlich zu nehmen. Aber natürlich meine ich damit die Rolle der Privatperson, das für sich, das, diese medizinische Prozedur erträglicher zu machen. Guck mal, ich sehe es mit all diesen Begriffen, Follikel-TV, Eisbärchen und was es nicht noch alles gibt, sehe ich so wie Kosenamen für PartnerInnen. Zum Beispiel, ob jemand Schatz sagt. Ich persönlich finde das ganz schlimm, unironisch. Mein Schatz finde ich manchmal noch okay. Mein Schatz, wir müssen jetzt wirklich los. Aber zu rufen, Schatz, kannst du mir mal helfen, finde ich persönlich ganz, ganz schlimm. Ich möchte aber nicht 1 Milliarde anderer Leute absprechen, dass sie ihren Partner oder ihre Partnerin Schatz nennen. So. Und so würde ich das auch mit Follikel-TV und Eisbärchen halten.
Ich glaube, mit Follikel-TV werden einfach nur die Männer auch zu dem Termin hingelockt.
Weil die so ja, geil auf Fernsehen
und
sind.
Und was passiert da heute? Na, wir gucken da ein bisschen Follikel-TV. Also wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. Ja, geil.
Das ist also wirklich so laut, wie diese Klischee-Keule hier gerade durch den Raum geschwungen ist. Die könnte man richtig fliegen hören.
Die halt noch nach.
Ja. Wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, von Wir sind schwanger. Ja. Das ist jetzt die, schließt sich der Kreis wieder. Wir sind auf jeden Fall nicht schwanger. Ja. Und jetzt erzählen wir euch mal, wie es dazu kam. Die letzte Folge endete ja damit, müsste zumindest so gewesen sein, wie gesagt. Ach so, nee, ich weiß gar nicht, ob wir schon, haben wir schon gesagt, wo wir uns befinden? Nee, ich glaube nicht, ne?
Nee, sag mal.
Ja, heute ist der 8. Mai 2023. Und wenn alles richtig gegangen ist, dann endete die letzte Folge damit, dass unsere zweite Insemination nicht funktioniert hat und dass ich schon mal so gefragt habe, wie das dann funktionieren würde mit der IVF und habe da so eine ungefähre Angabe bekommen, dass man irgendwie zuerst einen Zysten-Check macht, um zu gucken, ob da...
Oder wie Surfer einen Küsten-Check.
Wow. Oder wie Surfer einen Küsten-Check.
Oder auch Surferinnen.
Ja, einen Küstinnen-Check.
Nein.
Ja. Und dass man dann, wenn alles gut ist, eigentlich schon am, was hatten die gesagt? Ich glaube, Zyklustag 6 hatten die ursprünglich mal gesagt oder so spritzen kann. Wie dem auch sei, wir hatten auf jeden Fall, nachdem wir das negative Ergebnis über die letzte Insemination bekommen hatten, einen Termin zur Beratung bei unserer Ärztin in der Kinderwunschklinik. Oder nee, ich war da alleine. Ja. Genau, ich hatte den Termin alleine, weil es in deiner Arbeitszeit war.
Ja, es hat in meine Welt nicht reingepasst.
Es hat in deine Welt nicht reingepasst. Das heißt, ich war da zum Beratungsgespräch und da haben wir nochmal, also dazu muss man sagen, das negative Ergebnis oder überhaupt das Ergebnis des Bluttests bei einer künstlichen Befruchtung oder Insemination, ich glaube aber auch bei IVF und ICSI, zumindest bei uns, überbringt es nicht die Ärztin. Ich glaube, oder der Arzt, das ist glaube ich nirgends so. Das macht halt das, die Laborangestellten machen das.
Ja, oder die Sprechstunden, ne? Also
da, ja.
Also wissen wir ja gar nicht genau, aber ich glaube, das ist jetzt nicht Ärztinnen-Aufgabe.
Nee, genau. Also zumindest bei uns nicht. Da findet das Gespräch immer mit, man ruft da an der Rezeption oder am Empfang an und manchmal bei bestimmten Sachen und Rückfragen spricht man auch im Labor, das sind dann BiologInnen, aber auf jeden Fall nicht mit der betreuenden Ärztin / dem betreuenden Arzt. Das heißt, wenn man dann so einen persönlichen Termin da hat, sieht man sich das erste Mal, nachdem es ein negatives Ergebnis gab. Und so war es halt da auch. Ich hatte diesen Termin zum Beratungsgespräch und dann meinte sie, ach Mensch, da hätte doch jetzt zumindest wirklich mal ein positives Ergebnis dabei sein müssen bei all unseren Versuchen. Wir hatten ja erst das Monitoring, dann hatten wir Tabletten unterstützt und dann jetzt diese 3 Inseminationen und zwischendurch hatte ich auch noch diese OP, wo geguckt wurde, ob also was da im Kellerbereich nicht stimmt und außer diesem oder bis auf diesen verschlossenen linken Eileiter war ja alles in Ordnung. Genau, und da meinte unsere Ärztin meinte, da hätte echt jetzt mal ein positives Ergebnis dabei sein müssen und das fand ich, also ich fand es nicht schlimm, das ist wirklich sehr wertfrei und wertneutral gesagt, aber so habe ich gedacht, das ist halt so, sehr aus sehr medizinischer Sicht, weil sie dann so gesagt hat, auch wenn da mal eins abgegangen wäre, aber es hätte zumindest mal ein positives Ergebnis da sein müssen.
Ja.
Also so auch wenn es dann wieder abgeht und sich nicht hält, aber dass es zumindest einmal initial klappt.
Ich glaube, das ist so, wie du sagst, das ist aus medizinischer Sicht, mhm, aus ihrem Blickwinkel.
Nee, Blinkwinkel.
Blinkwinkel wäre das spannender gewesen. Das hätte so ein bisschen mehr Pep.
Nicht nur das,
sondern
sie meinte halt zu mir, dass alle meine Werte absolut top aussehen, ja, und sie das wirklich meine komisch findet.
Meine übrigens ja auch, ne?
Ja. Dein Instagram ist ganz, ja, fantastisch.
Und spitzenmäßig.
Weil es, spitzenmäßig. Und weil es mir ja genauso geht, dass ich denke, Mann ey, wieso funktioniert das denn nicht? Ja. Woran liegt das? Habe ich sie genau das auch gefragt und dachte, ich gebe die Frage einfach mal zurück und habe gefragt, woran es ihrer Erfahrung nach noch liegen kann, wenn, mhm, eigentlich alle Umstände so optimal aussehen und es trotzdem nicht funktioniert. Und ja, Antwort war relativ einfach. Sie meinte, dazu müsste man jetzt mal eine künstliche Befruchtung gehen, weil dann kann man quasi weitere Tests und Analysen machen. Dann sieht man auch einmal im Labor in dieser Petrischale oder was das für eine Schale ist, da wo Eizelle und Spermien zusammenkommen, wie die sich zueinander verhalten. Also ist die Eihülle zu fest, kommen die Spermien da nicht durch oder war das Problem, dass sie es bei mir nicht den Eileiter hochschaffen, verschmelzen die gar nicht erst miteinander, also können die sich nicht verbinden quasi oder. Die Fehlerquellen sind wirklich mannigfaltig.
Ja, da kann man sich was aussuchen aus dem, ja, Potpourri.
Da tut sich ein völlig neuer Horizont auf. Ja, und dann hat sie gefragt, wenn wir jetzt als nächstes IVF machen, wann würden Sie denn loslegen wollen? Da habe ich gesagt, so schnell wie möglich. Und dann meinte sie, Ihre Periode hat schon angefangen, oder? Und dann meinte ich, ja, gestern. Und dann hat sie gesagt, gut, dann müssen Sie genau heute beginnen.
Let's go.
Ja, und ihr kennt mich ja, sage ich jetzt einfach mal. Du kennst mich.
Ich ja.
Ihr kennt mich.
Ich weiß nicht, wer noch hier ist, also, aber sonst ja.
Die Ärztin ehrlich gesagt auch, weil ihr sofort klar war, dass, also die hat mich jetzt wirklich, wie lange sind wir jetzt da? Seit einem Jahr, einem knappen Jahr. Die weiß, ich krempel die Ärmel hoch und dann geht's los.
Hose runter, Ärmel hoch, sage ich immer.
Ja, weil ich gesagt habe, okay, wir starten sofort heute, kein Problem, wir legen gleich los. Da hat sie da ihren Computer reingetippt und meinte dann nebenbei so, verheiratet sind sie immer noch nicht, oder? Und ja, musste ich ihr dann die Hiobsbotschaft überbringen. Was heißt Hiobsbotschaft? Für sie macht's ja keinen Unterschied. Ich glaube, sie kriegt das Geld ja so oder so. Nur ja, für uns wäre es ein Unterschied, weil wir es von der Krankenkasse noch.
Für uns macht es einen großen Unterschied, für sie glaube ich gar keinen.
Für sie gar nicht, ja.
Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Guck,
ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagenfahren Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich nämlich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich, ja, absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr,
nee,
irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro. Oder wenn ihr VielsurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends. Wir sind so, wir sind richtig dicke. Dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt. Und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 GB on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 GB für 10 Euro oder 24 GB für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
JOKES4.
JOKES4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Ich glaube, wir hatten hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, oder?
Ich glaube, ja, müssten wir auf jeden Fall.
Ich glaube schon, dass wir uns irgendwann mal dazu entschlossen haben, wenn wir irgendwann den Schritt gehen müssen, und da waren wir jetzt ganz plötzlich aus dem, für mich, also das heißt aus dem völligen Nichts, aber es ging dann schneller los, als ich gedacht hätte, sehr direkt mit konfrontiert. Ich bin auch froh, dass wir uns frühzeitig damit auseinandergesetzt haben und drüber geredet haben und waren uns halt beide einig, dass wir, also so blöd es jetzt klingt und uns ist auch absolut bewusst, dass es eine privilegierte Situation ist, aber ich breche es mal runter. Wir wollten nicht heiraten, nur um Kosten zu sparen.
Ja.
Ja, weil für mich, ich spreche jetzt mal nur für mich.
Es geht auch gegen das Konzept Hochzeit, mehr oder weniger.
Naja, viele heiraten auch, um Kosten zu sparen, weil es steuerliche Erleichterungen bringt.
Ach so, ja, dann im Nachgang. Aber so eine Hochzeit an sich kostet ja auch erstmal Geld. Vor allem, wenn man auf so einem großen Schloss irgendwo in der Toskana zum Beispiel.
Ja gut, da ist die Antwort liegt ja auf der Hand und ist ja ganz klar. Deswegen heiraten ja, also die Paare, die ich kenne oder von denen ich weiß, dass sie geheiratet haben, um von der Krankenkasse das subventioniert zu bekommen mit der künstlichen Befruchtung, hatten einfach nur einen Standesamttermin, um auf dem Papier verheiratet zu sein und haben dann gesagt, okay, die große Feier mit Freunden und Familie, die machen wir dann irgendwann mal. Aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn du sagst, okay, wir heiraten jetzt, damit die Krankenkasse uns die Hälfte der Behandlung bezahlt und dann.
Das, was man sich dann spart, kann man quasi in die Schlosshochzeit stecken.
Auf der anderen Seite kommst du bei null da raus. Ja. Vielleicht auch nicht schlecht. Ja.
Nee, natürlich nicht.
Nee,
alles nur Spaß.
Aber ja, ich, also früher als junges Mädchen, sag ich mal, als junge Dirn, da gehörte heiraten für mich zum Leben auf jeden Fall dazu. Es war so ein richtiges Life-Goal, was ich hatte. Mittlerweile sehe ich das jetzt nicht ganz mehr so eng, aber es hat trotzdem noch eine so große Bedeutung für mich, dass ich, was denn? Warum lachst du schon wieder so keck von der Seite?
Also mittlerweile, wo du gesehen hast, mit wem du geendet bist, ist jetzt gar nicht mehr so dringend zu heiraten.
Nee, nein. Aber ich glaube, dass ich einfach früher sehr naive, sehr von Walt Disney geprägte Vorstellungen von Liebe und Beziehung hatte. Ja. Und da bin ich einfach nicht mehr ganz so, was heißt naiv, aber ja, ich glaube, ich hatte da irgendwie noch sehr altertümliche Vorstellungen vom Leben und vom Beziehung und Ehe.
Ich tatsächlich, also ich, man, klar, man kann heiraten.
Man
das
sagt
ist
ja
dann
auch Eheringe sind die kleinsten Handschellen der Welt.
Ja, ja. Wow. Ich sehe zum Beispiel in einer Beziehung eine Veränderung durch ein Kind viel maßgeblicher als durch einen Vertrag, der einen dann irgendwie auf Papier und mit einem Ring am Finger nochmal
das
verbinden
stimmt.
soll.
Aber irgendwie lustigerweise habe ich das auch, dass ich so denke, bei einer Hochzeit ist es ein richtig ein eingetragenes Dokument.
Ein eingetragener Verein dann.
Ja, es ist irgendwie, fühlt sich für mich auch nochmal nicht, ja doch, offizieller an, als wenn man, ich will gar nicht sagen, nur ein Kind hat. Aber ich kann es auch nicht beschreiben. Dadurch, dass man das bei einem Amt, bei einer Behörde macht, man muss beide unterschreiben, man kriegt ein Dokument und wenn man sich voneinander trennen will für eine Scheidung und so, muss man auch erstmal so einen Grund vorlegen. Wusstest du das? Man muss erstmal begründen,
ja,
warum man das.
Begründen und ein Scheidungsjahr.
Ja, genau. Und dann muss man ein Jahr lang ist man im Scheidungsjahr, bevor man wirklich die Scheidung vollziehen darf. Das finde ich total.
Viele scheiden.
Jedenfalls hat heiraten für mich immer noch diese Bedeutung von früher. Ich habe nicht mehr dieses drängende Verlangen, dass ich unbedingt bis 29 verheiratet sein muss, so wie ich es früher hatte. Mhm. Weil, Achtung, ist überschritten das Alter.
Ja, das wäre jetzt sportlich.
Mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. Aber wenn ich heirate, dann hat es für mich eine. Ja, ne, dann ist es was Besonderes für mich. Und das nur zu machen, um, natürlich, es ist eine Menge Geld, das ist mir absolut klar, aber nur um diese Kosten zu umgehen, das ist für mich so ein lebensentscheidendes Ereignis, finde ich, heiraten. Das ist für mich halt nicht einfach nur, ich unterschreibe das, sondern ich will, stell dir mal vor, man heiratet, um die Unterstützung für die IVF-Behandlung zu bekommen. Dann funktioniert es nicht. Vielleicht ist die Beziehung dadurch, gerät irgendwie in Schwierigkeiten, weil das alles nicht funktioniert. Und dann hat man irgendwann diesen Punkt, dass man sich scheiden lässt oder scheiden lassen muss. Und wenn man sich dann irgendwann, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich habe manchmal so ganz merkwürdige Gedanken, wenn man sich dann mit irgendjemandem unterhält, 3 Jahre später muss man sagen, ja, ich war schon mal verheiratet, ich bin geschieden. Und das alles nur, weil man kurzfristig heiraten musste, um diese Kosten zu sparen. Also es ist irgendwie in meinem Kopf, ich kann das nicht richtig beschreiben. Ich wollte es nicht.
Dann ist man verheiratet ohne Kind und das ist eine Lose-Lose-Situation quasi.
Nein, das natürlich auch nicht.
Nein, ich weiß ja, was du meinst. Du
darfst Scherze gar nicht eingehen.
Ja, machst du, aber sonst ist hier niemand. Nein, aber ich verstehe, was du meinst und ich sehe es ja genauso, deswegen haben wir uns ja auch so entschieden, aber ist natürlich auch nur möglich, wenn man sich dazu entscheiden kann. Also wenn einem diese Entscheidung nicht abgenommen wird, weil sonst die eine oder die andere Reise zu Ende ist.
Ja, und das muss man ganz deutlich dazu sagen, wenn man nicht in der
Prost.
Oh, entschuldige bitte. Ich habe gerade ein bisschen viel getrunken. Also kein Alkohol, aber ja. Wo war ich jetzt irgendwie? Was habe ich mich mit meinem eigenen Rülpser aus dem Konzept gebracht?
Irgendwas mit heiraten, glaube ich.
Ach so.
Ach, Entscheidung treffen, dass man die Entscheidung überhaupt treffen kann und sie einem nicht abgenommen wird, das meinte ich.
Dass wir in der Lage sind, finanziell zu sagen, nee, wir tragen das alleine. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass für ganz viele Paare die diese Frage sich gar nicht auftut, weil die ohne die Unterstützung von der Krankenkasse nicht weitermachen können, teilweise danach auch darüber hinaus Kredite aufnehmen müssen. Aber zurück zum Thema. Sie hat gesagt, verheiratet sind sie immer noch nicht. Ich habe gesagt, nein, wollen wir auch nicht. Sie hat nichts dazu gesagt, aber ich hatte das Gefühl, sie hätte es gut gefunden, wenn wir es machen. Aber gut, dann war schon der nächste Punkt. Da ging es, also es war so absurd für mich, weil wir versuchen es jetzt so lange. Dann hatten wir noch diese Monitoring-Geschichte. Dann hatte ich diesen OP-Eingriff da. Dann hatten wir diese 3 Inseminationen, wo es zwischendurch immer wieder, wo wir Zyklen aussetzen mussten, weil der Eisprung auf der falschen Seite war. Und jetzt da zu sitzen und dieses Gespräch zu führen über diese Medikamente und die Spritzen, obwohl ich gleichzeitig Angst hatte vor dieser ganzen Spritzen- und OP-Situation, was da auf mich zukommen würde, konnte ich gar nicht glauben, dass wir jetzt endlich an diesem Punkt angekommen sind, weil ich immer so dachte, ich wette, wir müssen bis IVF weitermachen. Und das hat sich die ganze Zeit angefühlt wie so, wie kann man das nennen? Man wartet auf irgendein ganz großes Ereignis und vertreibt sich die Zeit zwischendurch mit irgendwas, mit Kartenspielen.
Ja, es war jetzt so ein richtiger Fortschritt wieder. Ja, genau. Das war halt immer wieder so von einer Insemination zur nächsten, war halt so, ja, mal gucken, ob es klappt. Aber das war jetzt so, okay. Jetzt holen wir die größeren Geschütze raus und jetzt geht's weiter.
Ja, genau. Ich glaube, meine Hoffnung war bei den Inseminationen auch nicht so riesig, ohne dass ich das jetzt irgendwie dazu pessimistisch rangehen wollte. Aber ja, genau. Und ich habe auch bei dieser IVF so gedacht, komm, das wird klappen. Das war zumindest immer so mein Gedanke. Und deswegen war es so ein großer Schritt, auf einmal da zu sitzen und über diese Hormone und Medikamente zu reden, weil ich so hatte so ein richtiges Gefühl von, jetzt kommen wir der ganzen Sache endlich näher. Bald wird's in absehbarer Zeit wird's funktionieren. Genau, und dann hat unsere Ärztin mir gesagt, dass man die Hormone auch im Ausland bestellen kann. Da war ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen kritisch, weil das kam mir ganz komisch vor. Das fühlte sich für mich an wie, ja, wenn sie für ein Louis Vuitton-T-Shirt keine 800 Euro ausgeben wollen, dann können sie das auch gefälscht in Thailand kaufen. Ja. Also das kostet dann nur 5 Euro.
Hat sie dir dann direkt auch noch unterm Tisch so eine Stange Malbomo rausgeholt, die du kaufen kannst?
Nee, aber so kam es mir wirklich vor. Sie hat es mir dann aber erklärt. Sie meinte, zum Beispiel Frankreich oder Belgien, da kann man das bestellen. Das sind exakt die gleichen Medikamente. Die sind einfach nur dort viel günstiger. Aber man kann tatsächlich mit den deutschen Rezepten dort die Medikamente einkaufen.
Ein komisches Geschäft, wa?
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, aber so ist es. Ja. Und sie hat die Medikamente zusammengestellt und meinte, wenn ich die im Ausland kaufe, würde ich damit so ungefähr 400 Euro sparen. Was ja nicht wenig ist.
Das ist schon ganz schön viel, ja.
Genau. Das Einzige,
wie ich sage, eine Hochzeit.
Wow. eine Hochzeit für eine Kinderwunschbehandlung. Ja. Das einzig Blöde war, dass es zeitlich so ein bisschen knapp war, weil da lag noch irgendwie ein Wochenende dazwischen, sodass man dann die Lieferzeit von denen erstens die Lieferzeit einplanen muss und ich sollte ja direkt an dem Tag loslegen. Und dann meinte sie noch, ich könnte ja die erste Hälfte hier kaufen und die zweite dann zum Beispiel in Frankreich bestellen, dass mir die Damen, die Mitarbeiterin vom Empfang das dann erklären würden. Und deswegen meinte sie, würde sie auch die Spritzen auf zwei Rezepte aufteilen. Dann kann ich das eine hier in Berlin in der Apotheke einlösen und das andere da. Und dann hat sie mir sehr viel Papiere hingelegt. Ich habe das mal hier alles, das sind alles so Infobögen.
Ihr seht es jetzt nicht, Ariane hat viele Papiere in der Hand.
Eine Spendererklärung für Spermienabgabe, das kennen wir ja. Dann eine Spendererklärung Eizelle, das ist neu. Dann gibt es einen Kryo-Vertrag. Ich weiß gar nicht, ob wir den an dem Tag auch schon bekommen haben. Der war schon mal vorsorglich quasi. Wenn dann, das ist ja, dauert noch eine Weile, aber wenn dann die Punktion kommt, wo die Eizellen entnommen werden und die frieren was ein davon und setzen das nicht sofort ein. Genau, dann unterschreibt man irgendwie so einen Kryo-Vertrag. Dann gibt's hier noch eine Spenderaufklärung. Paragraph 8 Transplantationsgesetz, was da alles gesetzlich geregelt ist. Dann, dass der Spender durch einen Arzt in verständlicher Form aufzuklären ist über Zweck und Art des Eingriffs, Untersuchungen, Gewebeentnahme, ärztliche Schweigepflicht und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Ein Aufklärungsbogen, extrakorporale Befruchtung, wo man dann auch nochmal einwilligen muss in die Notwendigkeit der Behandlungen, Nebenwirkungen von Stimulationsbehandlung, Eizellentnahme, Bauchspiegelung, Arzneimittel und so weiter und so fort.
Ich sehe hier auf der Rückseite steht FB-Information zu, wenn du es wegnimmst, kann ich es nicht mehr lesen.
Oh.
FB-Information zur Polkörperdiagnostik ist geil, weil wenn du FB-Information abkürzt, ist es FBI.
Oh. Wow.
Conspiracy.
Ja, das ist, glaube ich, was erst für später interessant oder relevant ist, aber sie hat es mir schon mal mitgegeben. Finde ich auch immer super, wenn jemand sagt, ist erst für später interessant, aber ich gebe es ihnen schon mal mit, weil ich habe ungefähr gefühlt 80 Zettel bekommen. Mhm. Aber genau, das, was sie da schon brauchte, das habe ich unterschrieben. Dann hat sie mir den Rest so zur Info mitgegeben und dann meinte sie, dass wir jetzt aber noch diesen Zysten-Ultraschall machen müssen, um zu gucken, ob ich an den Eierstöcken Zysten habe, weil ich glaube, dann dürfte man nicht mit Hormonen stimulieren. Und ich habe etwas erschrocken geguckt, wie so ein, wenn man auf der Landstraße fährt und auf einmal steht da ein Reh und der Scheinwerfer leuchtet dem Reh so ins Gesicht und das Reh guckt einen ganz erschrocken an und rennt aber nicht weg, sondern ist so paralysiert vom Licht. Mhm. So habe ich geguckt und habe gesagt, aber ich habe noch einen Tampon drin.
Oh. Also
was wolltest du gerade sagen?
Küstencheck mit Boje.
Quasi.
Ja.
Oder mit eher, Bojen sind ja kurz und dick. Also eher, was?
Also bei Bojen würde ich jetzt nicht diskriminieren, ob die jetzt lang und dünn, kurz und dick sind. Da gibt's in allen Formen.
Echt?
Klar.
Gibt's lange, dünne Bojen?
Ja.
Echt?
Ja.
Gibt aber auch so bei einer
Bojentürme.
Bei Bojen kommt's ja auch nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik, nee, wie man sie einsetzt.
Das stimmt.
Ne? Ja.
Wie sie festgemacht sind.
Genau. Ich würde einen Tampon jedenfalls eher als lange, dünne Boje bezeichnen.
Er ist eher ein Fender, ne? Ja.
Was ist ein Fender?
Wir Segler kennen uns da gut aus.
Ach so,
ja.
Okay.
Ich bin kein Segler, aber Fender sind diese Luftballons, die
ist
an
Bojen. Ist das nicht eine Gitarre?
Auch der Gitarrenmarke.
Mhm.
Fender sind diese, also heißen diese Ballons, die rechts und links an Boden
Return
sind.
Return to Fender.
Genau. Und quasi beim Anlegen und Ablegen vor allem den Kontakt zwischen Boot und Steg oder Kaimauer
beim
verhindern.
Stillen, beim Anlegen.
Mhm.
Naja. Jedenfalls habe ich sie erschrocken, dieses Reh im Scheinwerferlicht angucken und habe gesagt, aber ich habe einen Tampon drin. Und dann guckt sie mich an und sagt, das ist egal. Und das war verstörend für mich, aber also Du guckst irritiert?
Ja.
Also ich erklär's dir. Da haben wir, glaube ich, witzigerweise erst in der vorletzten und vor ein paar Folgen drüber geredet, dass ich manchmal diesen Moment so komisch finde oder die Situation dann so rauszoome in so einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal gynäkologischen Untersuchung, dass man da mit breit gespreizten Beinen auf so einem witzigen Stuhl mit so Beinstützen sitzt oder liegt und einem dann eine ärztliche Person mit so einem, mit dieser Art Wagenheber da unten die Scheide aufspreizt und dann da was reinsteckt, was rausholt oder einfach mal reinguckt, einfach mal Hallo sagen, so Licht rein,
Licht
richtet,
ins Dunkle bringt.
Licht ins Dunkle bringt und einfach mal so reinwinkt.
Hallo.
Ja, genau. Und wenn man da unten richtig gut aufgeräumt hat, dann kommt das Licht oben auf der Luftröhre wieder raus.
Sehr gut.
Ja. Noch komischer ist allerdings die Vorstellung, für mich zumindest, dass wenn die Person da unten diesen Wagenheber reinmacht und sich da irgendwas anguckt, dass da währenddessen, also du hast doch von mir schon mal einen Tampon gesehen.
Ich habe insgesamt auch schon mal einen Tampon gesehen, ja.
Ja, nicht einen eingeführten, aber wie der so in seiner Verpackung da liegt. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass dieses Teil ja im Weg liegt und eine Schnur noch raushängt und sie da vorbei will und da rein muss. Ja, war irgendwie für mich komisch.
Ja, ich denke da halt immer dran, dass die das ja, also die macht das ja beruflich. Also die guckt dann nicht da drauf und denkt sich, oh, da ist ja ein Tampon, ist ja witzig. Was passiert, wenn ich an der Schnur ziehe?
Du hast recht, das ist der Punkt, der mir dann meistens hilft, dass ich denke, ey, die machen das beruflich. Ja. Das ist für die Tagesgeschäft quasi.
Ja. In dem Sinne tatsächlich, ne? Das ist halt, deine Tage.
Wow.
Tagesgeschäft.
Genau. Es war so ein Mix aus, dass ich dachte, genau, für die ist es doch komisch und ich mich dann wieder einfangen konnte mit nein, für die ist das relativ normal. Und der zweite Teil war aber, wie will sie das machen? Aber da habe ich dann auch gedacht, ja komm, also sie kennt sich damit aus, sie wird schon einen Weg finden.
Den dann, Moment hatte ich ganz kurz, einen ähnlichen Moment hatte ich wie...
Beim Proktologen.
Wie die meisten Männer wahrscheinlich bei der Musterung, als mir dann so eine halbalte Frau plötzlich an den Sack gepackt hat. Sehr professionell, sehr routiniert, sehr leidenschaftslos. Und
leidenschaftslos?
Ja, ja, so ganz unterkühlt war die. Also
ist doch besser. Stell mal vor, die hätte sich dich so romantisiert angeschmachtet und hätte dann so seine Huden geknetet.
Ja.
So sind wir zusammengekommen.
Ja. Hat gesagt, husten Sie mal. Und dann dachte ich, also, das sieht...
Echt
also,
wie
ist,
ein Klischee. Ja, dieses,
das ist... und dann meinte man so, oder wie soll... Also, wie soll ich denn jetzt husten hier? Husten Sie mal. Ich hatte in dem Moment halt einen Blackout, wie man, also ich musste halt nicht husten.
Das ist nicht dein Ernst.
Nicht räuspern, husten.
Du hattest einen Blackout.
Naja, huste mal. Huste du mal jetzt. Ja, okay, das war husten. Ja, so sollte ich das machen.
Ey, ganz
bei
kurz,
mir war es so ein
Einen kleinen Funfact, der geht auch ganz schnell. Ich glaube, du warst sogar dabei, bin ich mir gerade unsicher. Ich habe mit einer großen Gruppe an Freunden Tabu gespielt, wo man Pantomime machen muss. Mhm. Nee, das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Und ich sollte Husten darstellen. Und die ganze Runde hat Tränen gelacht. Keiner konnte reden und ich dachte, was ist da los? Zeig du mir mal Pantomime ohne Geräusche husten.
Ah, sieht aus wie ein
Blowjob. Aus wie
ein
Blowjob.
Ne?
Ja. Und ich hab's nicht gerafft, ja. Ich hab immer wieder auch dann mit der Hand vor Mund versucht.
Macht mal jetzt alle husten ohne Geräusch.
Hustet und, mal ohne Geräusch und guckt
filmt euch dabei und schickt es jemand.
Und guckt euch im Spiegel an. Oder filmt's und schickt's eurer Chefin oder eurem Chef.
Ah ja. Und, genau. Und sagt einfach, ihr habt Husten und ich habe vergessen, beim Video den Ton anzumachen.
Und dann ist aber die Antwort Husten. Wir haben ein Problem. Wow.
Deswegen heißt es Mom-Jokes hier.
Wollte ich gerade sagen. Der Podcast hat nicht ohne Grund diesen Titel. Aber zurück zu deiner Musterung. Du hattest einen Blackout und wusstest nicht, wie man hustet.
Genau. Und dann, es war tatsächlich einfach eine komische Situation, weil sie hat mir dann quasi mit meinen Hoden in der Hand vorgemacht, wie man hustet und ich habe das danach gemacht.
Hat sie das so gemacht wie ich oder hat sie eine andere Technik?
Nee, hat sie so viel gemacht wie du und ich bin froh, dass sie auch quasi den Ton dazu gemacht hat, weil sonst wäre das wirklich eine komische Situation geworden.
Ihr
kennt's.
Ich jedenfalls sollte dann also auf diesen Stuhl darauf klettern und dann hat sie mir noch erklärt, dass es jetzt kurz unangenehm wird, weil, Achtung, sie mit dem Ultraschallgerät am Tampon vorbei muss. Mhm. Spoiler, es war unangenehm. Also es war wirklich, es hat sich einfach nicht schön angefühlt.
Hat sie da so durchgedrängelt?
Ja, genau. Und der Tampon hat ja dann nach einer Zeit auch eine gewisse Größe. Also es war einfach, war nicht so schön, für uns alle nicht. Zysten hat sie keine gesehen, sage ich mal so.
Super.
Das war wirklich eine sehr gute Nachricht. Und sie meinte, sie haben echt eine Menge Follikel. Also sehr gut, sieht gut aus. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie aufgrund der Menge der Follikel, ich glaube, damit sie keine Überstimulation riskiert, die Dosis der Hormone ein bisschen runtersetzt. Man kriegt so einen Behandlungsplan, das kennen wir auch vom Monitoring, da hatten wir das auch schon. Das ist wie so ein, wie könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr es noch nie hattet, ein DIN A4-Blatt quer, auf dem so eine, wie eine Monatstabelle drauf ist. Da steht,
ein bisschen wie ein Trainingsplan.
Ja, und wenn man keinen Trainingsplan kennt, dann weiß man das auch nicht, aber...
Loser!
Ja, wie so ein Monatsplan. Da steht dann Zyklustag,
nur ein Plan.
Zyklustag, Datum und Wochentag.
Ja.
Und dann steht, welche Untersuchungen gemacht werden.
Ein Schichtplan.
Ein Schichtplan, oder? Ich finde einfach tatsächlich, wenn man einen Kalender benutzt, egal ob einen papierenen, einen haptischen oder Handy, also einen digitalen Kalender, wenn man da eine Monatsübersicht einstellt, kann man ja.
Ja, so Listenansicht einfach.
Nein, Monatsübersicht, dass man so halt wie eine Tabelle den Monat vor sich sieht. Sowas kriegt man da. Ich kann es ja mal, wenn ich dran denke, dann poste ich es mal. Und genau, da wird dann eingetragen, welche Untersuchung man hat, welche Medikamente man nehmen muss und so weiter und so fort. Das musste sie dann nochmal anpassen, um ja, weil sie meinte, aufgrund der Menge der Follikel würde sie weniger Hormon nehmen, hat sie mir den Plan nochmal ausgedruckt. Ich musste nochmal zum Blut abnehmen für einen HIV- und HPV-Check. Das haben die bei dir ja, glaube ich, schon mal gemacht, als es um die Samenspenden ging. Und dann haben die mir am Empfang erklärt, es war eigentlich... Ich glaube, es ist jetzt für diese Erzählung völlig irrelevant. Aber genau, dass ich eigentlich in Frankreich bestellen könnte. Das würde aber 3 Tage dauern mit dem Versand. In 3 Tagen wäre aber Sonntag gewesen. Und das heißt, wenn die Sachen da ankommen.
Closed on Sunday.
Closed on Sunday kann ich es ja nicht annehmen. Beziehungsweise da ist kein Zustellungstag. Muss aber ja an dem Tag auch noch spritzen. Die erste Packung hätte aber nur genau bis dahin gereicht. Egal, auf jeden Fall. Und der Witz ist, dass sie später kam noch raus. Aber das dass sie sich auch noch vertan haben, weil sie haben sich irgendwie in der Menge vertan. Die Spritzen hätten bis Montag gereicht. Das heißt, ich hätte in Frankreich bestellen können. Aber egal. Das nur am Rande, Leute. 400 Euro verloren. Gar kein Problem. Dann sollte ich die Spritze in der Apotheke holen und um 18 Uhr wieder ins Kinderwunschzentrum zurückgehen, weil 18 Uhr war meine dedicated Spritzenzeit. Haben die dann so festgelegt, dass ich dann ab da immer um 18 Uhr spritzen soll. Ist irgendwie wichtig, dass man das einhält. Und dazwischen waren halt noch ein paar Stunden. Deswegen bin ich in die Apotheke, habe das abgeholt und ich, ja, es gibt unterschiedliche Mittel. Ich kann meins ja einfach nennen, da bin ich nicht so.
Nee,
da
komm,
bin ich, da bin ich ganz offen. Und
Tipps.
Zwar haben wir das, oder ich, das Medikament Gonal und ich habe 2-mal den Gonal Pen. Sprich, da hat man nicht so eine Aufziehspritze, sondern ja, es ist so ein, wie so ein Kugelschreiber, ein sehr großer, dicker Kugelschreiber, ein Pen, genau, ja, den man hinten dreht und da kann man dann die Dosis einstellen. Kann ich ja auch mal posten.
Das heißt, das Mittel, der Pen heißt Gonal und dann, wenn du das spritzt, dann spritzt du diagonal.
Oh Gott, dafür, ich habe gerade sehr lange dafür gebraucht. Ich sag mal so, Bene, der Podcast heißt nicht nur Mom Jokes, sondern auch Dad Jokes,
ja.
Völlig zu Recht. Genau, und das war das eine Medikament und das zweite ist Cetrotide. Kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen, wofür die jeweils sind. Auf jeden Fall tauchte dann der Preis auf. Ich glaube, da hatten die im Kinderwunschzentrum mir gar nichts zu gesagt. Die haben mir einfach das Rezept gegeben.
Wahrscheinlich hat sie ihn deswegen gefragt, ob wir verheiratet sind.
Ja, natürlich.
Weil sie wusste, was da reingerollert
kommt. Nee, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Medikamente auch übernommen werden oder nur die Eingriffe. Also, die werden auch nicht ganz übernommen von der Krankenkasse, sondern ich glaube bis zu 50%.
Ich
aber
dachte, die Kosten der Behandlung, fällt da nicht alles drunter?
Ja, stimmt. Ich bin mir unsicher. Keine Ahnung. Bitte nicht, bitte keinen Shitstorm auslösen und uns das Postfach zuscheißen.
Und, ja, und auch bevor ihr heiratet, guckt da nochmal nach. Sonst ärgert
der Gag
noch.
Ist, normalerweise würde ich sagen, ich kann jetzt mit dir kein Ratespiel draus machen, was es gekostet hat, weil ich es dir ja schon erzählt habe.
Ja.
Aber du bist wahnsinnig vergesslich. Sag mir einmal bitte ehrlich, ob du dich noch an den Preis erinnern kannst.
Das Ding ist, ich bin nicht nur extrem vergesslich, sondern ich bin noch schlechter mit Zahlen, als dass ich vergesslich bin. Das heißt, vielleicht kurze Erklärung, Zahlen haben für mich keine Farben und deswegen ergibt es für mich keinen Sinn. Das Konzept Zahlen ergibt für mich keinen Sinn.
Verstehe ich.
In der Telefonnummer einen Rhythmus hat, dann funktioniert es schon wieder, aber an sich...
0,190, 6 mal die 6.
Theresa Orlowski geprüft. Ich weiß ungefähr, welche Zahlen, ich weiß aber nicht mehr, in welcher Reihenfolge, glaube ich.
Also du weißt dann zum Beispiel nicht, ob es 1.000 oder 6.000 Euro waren.
Doch. Also ich weiß, dass irgendwas mit 1.000 war.
Okay, dann sage ich es jetzt einfach. Es waren 1.068 Euro.
Ah, siehst du? Wusste ich nicht.
Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel, aber wann kommt man auch in die Situation, dass die in der Apotheke sagen, das macht dann 1.068 Euro bitte.
Ich habe noch nie so viel an irgendeiner Kasse bezahlt. Also nie.
Ich schon. Beziehungsweise an der Kasse?
Nee,
stimmt.
Einfach so an der Kasse EC-Karte durchgezogen.
Online, aber warte mal, an der Kasse muss ich jetzt auch gerade mal überlegen.
Und wir reden auch jetzt nicht so von so irgendwie so Autoanzahlung und sowas. Das ist für mich keine Kasse.
Halt, habe ich mich auch gerade gedacht. Ich habe gerade an mein erstes Auto, mein Smart gedacht.
Ja, aber das ist dann so, das ist ein, das war bestimmt ein Bargeldgeschäft, oder? So ein gebrauchter Smart. Das
also
ist
es war
so
tatsächlich ein gebrauchter?
Ein Shady-Turnbeutel-Geschäft, ey.
Naja, es lief ja mit einem Vertrag. Also ich weiß nicht, ob das bar war. Ich habe ja einen Vertrag mit Gewährleistung bekommen.
Ja, wahrscheinlich hast du es überwiesen, oder?
Bin ich mir gerade unsicher tatsächlich.
Egal.
Aber
ich habe auf jeden Fall noch nie ein Smart gekauft und habe deswegen auch noch nirgendwo meine EC-Karte durchgezogen und 1068 Euro überwiesen.
Ich bin auch noch nie in einem Geschäft oder einer Apotheke ohnmächtig geworden, wäre ich aber fast in dem Moment. Und
aber wenn, dann will man das auch, will man, dass das in der Apotheke passiert.
Ja, aber da sind ja auch die richtigen Leute dann dafür. Oder in einer Arztpraxis. Musste dann tatsächlich mit meiner Firmenkarte zahlen, weil ich, weil, keine Ahnung warum, entweder war mein Privatkonto nicht gedeckt genug oder ich kann nicht so hohe Beträge mit der EC-Karte zahlen oder so, keine Ahnung.
Gibt's oft so Limits.
Ja, ich weiß es nicht. Es ging auf jeden Fall nicht und ich musste mit meiner Firmenkreditkarte diese Apothekenrechnung bezahlen und habe noch, also ja, ich bin ein Mensch voller Ängste, aber dafür ist auch dieser Podcast da, um darüber zu sprechen. Ich habe in der Apotheke auch wieder mit erschrockenen Rehaugen gefragt, ob die noch dünnere Nadeln haben, weil ich hatte ja vor einer Weile bei meiner Freundin gesehen, habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt, die musste sich mit einem Pen spritzen und hatte eine wahnsinnig dünne Nadel drauf. So dünn, dass ich dachte, okay, ich glaube, das würde sogar ich mir zutrauen. Und jetzt wusste ich natürlich nicht, wie sind die Nadeln in dieser Packung, weil wir konnten die ja noch nicht einfach aufmachen. Und ich habe gefragt, ob es dünnere Nadeln gibt, die auf diese Spritzen draufgehen. Die Apothekerin war wahnsinnig nett und meinte, sie ist sich nicht sicher. Sie hat dünnere Nadeln, sie weiß aber nicht, ob die mit dieser Spritze oder mit diesem Pen kompatibel sind. Sie gibt sie mir jetzt mit, ich kann die kaufen und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich die zurückgeben.
Sehr nett.
Genau. Sie meinte, ich soll es am besten zulassen und in der Kinderwunschpraxis nochmal nachfragen. Ja, das heißt, das habe ich alles in meine Kühltasche. Ich habe so eine Apothekenkühltasche bekommen.
Ich packe meinen Koffer.
Ja, ich packe meine Apothekenkühltasche. Das fand ich auch sehr witzig, weil ich kenne das so vom Supermarkt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Eis oder irgendwas Gefrorenes kauft, Fisch im Sommer und dann kriegt man da so eine Kühltasche mit oder kann sich so eine Kühltasche kaufen. So eine, was ist denn das? So ein also Thermoplastikstoff?
Isoliertes irgendwas.
Aber
so
witzigerweise oben, genau, Silber und
zum
oben
Zuknipsen.
Mit zum Zuknipsen mit so Kunststoffgriffen. Ja. Und exakt so war das nur in Silber mit einem mit diesem großen alten Apothekenarm, mit diesem Runen-A vorne drauf. Genau. Da habe ich meine Spritzen reingetan und dann ging es auch direkt weiter zum nächsten Termin. Ich fühle mich im Moment oder ich fühle uns, kann man das auch sagen? Nicht ich fühle mich, sondern ich fühle dich und
wir
mich.
Wir fühlen uns.
Wir fühlen uns. Ich fühle mich schon, als wären wir Eltern, weil der Hund hatte neulich erst, ich weiß nicht, er hat im Moment irgendwie viele Zipperlein. Jetzt hat er gerade eine Ohrenentzündung und eine Bakterieninfektion, höchstwahrscheinlich vom im Modder spielen im See. Und ich musste, also der Tag war so voll geplant, ich musste direkt von Kinderwunschzentrum und der Apotheke zum Tierarzt mit dem Hund, um die Medikamente abzuholen und den da nochmal behandeln zu lassen. Und ja, es fühlt sich für mich an, als hätten wir schon ein Kind, weil dieses, irgendwie tut er sich durch die Pubertät gerade auch wieder sehr schwer mit dem Alleinebleiben. Das heißt, diese Absprachen, die Betreuung, gerade ständig zum Tierarzt.
Und auch so die Sorgen, die man sich macht. Wenn man so ein kleiner Hund, die dann eine Ohreninfektion hat, ist ja auch nicht schön. Man weiß ja, dass den, also wir haben es ja herausgefunden, weil er sich so viel gejuckt hat am Ohr und gekratzt hat.
Das ist was anderes.
Ja, nö, das kann man auch so sagen.
Nee, das kann man nicht.
Juckt man sich.
Nee.
Hat er auf jeden Fall gemacht, eins von beiden. Und dann haben wir mal reingeguckt, dann haben wir auch gesehen, da ist so ein bisschen schmodderig drin. ja, das kann halt passieren. Ist halt ein schlappohriger Hund, dann kommt ein bisschen Wasser rein und es kommt halt nicht mehr so gut raus.
Ja.
Haben wir dann ja auch den Tipp bekommen, man soll halt nach dem Baden oder nach dem Schwimmen die Ohren auch immer ein bisschen trocken und sauber machen. Aber ja, so ist es. Ne? Ist wie mit einem Kind, da muss man auch ständig irgendwo hin.
Ja, und dann müssen wir halt zweimal am Tag, morgens und abends zusammen, weil man kriegt schlecht alleine hin, dem Hund so eine Lösung in die Ohren tropfen, die Ohren sauber machen, ausspülen, trocknen. Und es, also Fulltime-Job wäre sehr übertrieben, das jetzt zu sagen. Aber es ist echt krass, weil dann fährt man mit dem Hund zum Arzt, also zum Kinderarzt, hätte ich fast gesagt, zum Tierarzt. Da muss man da zu Hause ihn morgens und abends behandeln. Man macht sich die Sorgen, genau wie du gesagt hast. Mit der Betreuung ist gerade auch schwierig. Dann hat er in seiner Kita, in seiner Huta, in seiner Hundebetreuung gerade Hundebetreuungsverbot, weil er in seine sexuelle Phase kommt, auch wie bei Menschen, und alles rammelt, egal ob Hündin, Rüde, wie auch immer.
Es ist wirklich so ein Heranwachsen mit so einem so einem gammeligen, ja, stinkenden Ohr, der auf alles aufspringt.
Oh Mann. Aber die Tierärztin hat gesagt, der ist mit seinen 11 Monaten noch zu jung, um kastriert oder gechippt zu werden. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass er jetzt so eine pubertäre Phase durchmacht und sind ja in 2 Monaten oder in 2,5 Monaten im Urlaub, beziehungsweise haben Urlaub gebucht, haben schon alles, Flüge, Hotel und alles. Deswegen ist gerade bei mir völlige Krise, weil wenn ich auf was nicht verzichten kann, dann ist es mein Urlaub. Vor allem, wenn es so mein Sommer, mein Jahresurlaub, ja, ist. So dieses einmal raus, die ganze stressige Arbeit und alles hinter einem lassen. Und ich habe mich da einfach so drauf gefreut und jetzt ist es so unsicher, ob wir das machen können. Also bei uns ist gerade Stress, Tränen, Drama, Krise. Und in diesem Gewusel bin ich also zum Tierarzt, habe die Medikamente abgeholt. Dann habe ich, glaube ich, die Sachen kurz nach Hause gebracht. Dann musste ich wieder ins Kinderwunschzentrum, weil es dann irgendwie 17:30 oder so war. Und ich sollte um 18 Uhr wiederkommen, damit die mir das Spritzen beibringen. Und musste den Hund wieder ins Auto packen, um den mitzunehmen. Weil wenn der gerade alleine zu Hause ist, ja, der kann gerade schon wieder nicht gut alleine bleiben. Das heißt, ich bin dahin gefahren, habe den Hund im Auto gelassen und hatte tatsächlich im Kinderwunschzentrum die Dame, die Mitarbeiterin, die davon, von der habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, die am Telefon, wenn das Blutergebnis negativ ist, die dann immer sagt, Frau Barbori, ich habe leider schlechte Nachrichten. Und ich habe erst gedacht, oh, jetzt bringt die mir das bei. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich voll gut, weil die ist bestimmt total empathisch und nett. Weil jemand, der so mitfühlend am Telefon eine schlechte Nachricht überbringt, was könnte es für eine bessere Person geben, die einem versucht, die Ängste zu nehmen beim Spritzen? Ja, und ungefähr so war es dann auch. Also sie ist ja auch sehr empathisch. Sie hat halt nur manchmal eine Babystimme, wenn sie redet. Genau, und dann haben wir uns in so einen Raum gesetzt, wo normalerweise das Blut abgenommen wird. Und sie hat die Tür zugemacht und dann haben wir uns da hingesetzt. Dann sollte ich da mein ganzes Material auspacken und hinlegen. Und dann hat sie mir gesagt, es tut wirklich nicht weh. Und alle Frauen, mit denen sie das übt und denen sie das quasi beibringt, die sagen danach, okay, das stimmt, das ist wirklich nicht schlimm. Es ist meistens nur über die Überwindung, die einem so im Weg steht. Ich habe ihr dann die dünneren Nadeln gezeigt und dann hat sie sofort gesagt, nee, die passen da nicht drauf. Und meinte aber auch, dass der Hersteller sich bestimmt was dabei gedacht hat bei den Nadeln, die da schon mit drin sind. Und ja, so nach dem Motto, nicht, dass am Ende da das Mittel nicht durchgeht, ja, oder so, ja, oder der Wirkstoff oder keine Ahnung oder nicht genug Wirkstoff. Aber sie hat dann nochmal versichert, dass die Nadeln einfach wirklich nicht schlimm sind, dass es nicht wehtut und hat gesagt, ich kann mir aussuchen, ob ich in den Bauch oder ins Bein spritzen will. Da habe ich fast gekotzt vor Ekel, weil ich dachte, ich ramme mir das doch nicht ins Bein. Das kommt mir noch komischer vor, weil ich finde, also kommt halt auf eure Körperform an, aber ich finde, am Bauch hat man ja so natürliche Masse so ein bisschen, wo man reinspritzen kann. Und am Bein, da kommt mir alles so gespannt und so straff, ja, und so fest vor, wo ich denke,
es fühlt sich für mich auch, also als würde man einfach direkt in den Muskel reinstecken.
Ja, genau. Als würde direkt der Muskel oder der Knochen, was natürlich nicht der Fall ist. Und da hat man wahrscheinlich auch genug Speck oder Fett. Aber trotzdem, das kommt mir ganz komisch vor.
Speak for yourself.
Da habe ich auch das Gefühl.
Bei mir sind da nur Muskeln. Bei mir sind da nur Muskeln.
Nicht an der Stelle, wo du dich spritzen müsstest. Aber also, ich habe da das Gefühl, als
hier
wenn.
Oben in der Beuge oder was?
Na, hier so.
Ja, nö, da sind nur Muskeln bei mir.
Da habe ich das Gefühl, dass da einfach, wenn ich da drauf drücke, schon das super fest ist.
Ja, auch krass.
Und darunter einfach nicht viel Spielraum ist.
So richtig bohren,
und beim Bauch ist so richtig, wo ich sage, ja, also da kann ich nur eine schöne Rolle greifen. Mhm. So, da, mit der könnte man auch in der Weihnachtszeit Teig ausrollen, mit der Rolle, die ich davor finde. Deswegen habe ich mich sehr schnell für den Bauch entschieden. Und dann hat sie mir das ganz genau gezeigt, wie man diesen Pen einstellt, wie man die Dosierung einstellt, wie man die Nadeln darauf steckt. Und ich fand das auch ganz süß, weil sie meinte, dass viele Kolleginnen von ihr da im Kinderwunschzentrum immer sagen, sie würde immer so lange brauchen, den Patientinnen zu erklären, wie das mit dem Spritzen geht. Mhm. Also, dass sie zu ihr sagen, mein Gott, du setzt dich da immer ewig mit denen hin. Und dass andere Kolleginnen von ihr den Patientinnen einfach einen Zettel mitgeben und sagen, hier ist eine Anleitung drauf, probieren Sie es zu Hause. Aber dass sie das total wichtig findet, die an die Hand zu nehmen. Und ich war so froh in dem Moment und war so dankbar und dachte, krass, es ist auch schon wieder irgendwie so eine Glückssache, wen man dann da so, an wen man so gerät.
Hättet ihr jetzt nicht viel weitergeholfen, wenn du da so einen Zettel gekriegt hättest,
gar nicht.
Gesagt hätte, nee. So und so.
Ich hätte eine Panikattacke, bekommen. Genau, und als es dann darum ging, als sie dann ganz viel erklärt hat, ich muss sagen, ich war schon wie in so einem Rausch so ein bisschen, in so einem Angstrausch.
Obwohl die Spritze noch gar nicht drin war, ne?
Nee, einfach nur, weil wir darüber geredet haben, ich wusste, es passiert gleich. Und als es dann darum ging, dass ich es wirklich machen soll, habe ich ganz doll angefangen zu zittern, hatte so richtig schweißnasse Hände und sie hat dann gesagt, ich soll das mal einstellen mit der Dosierung und so, die Nadel mal drauf machen, habe ich dann auch alles gemacht. Dann hat man auf der Nadel oben nochmal so eine Schutzkappe, die habe ich abgemacht. Und als sie mir dann erklärt hat, was ich jetzt machen soll, also jetzt greifen sie das so und dann stecken sie es einfach rein. Ich konnte nichts dagegen machen. Mir kamen einfach die Tränen. Sie sind gelaufen und gelaufen. Mhm. Und ich habe mich auch bei ihr entschuldigt und meinte, das tut mir so leid. Aber sie war super verständnisvoll, meinte, es ist alles gut, wir haben Zeit, machen Sie sich bitte keinen Druck. Ja, und ich saß da und ich musste dann, also kennst du das, wenn man mit Tränen in den Augen lacht? Also wenn man heult und wieder lacht? Bei Kindern sehe ich das oft.
Erinnere ich mich jetzt nicht so? Also ich kenne es, wenn man vor Lachen weinen muss.
Nee, so war das nicht. Es war so, ich habe vor Verzweiflung und vor Anspannung geweint und musste dann zwischendurch lachen über die Absurdität der Situation.
Ach so, ja, doch, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, und so war es dann. Und dabei habe ich dann noch gezittert und hatte schweißnasse Hände. Also es war wirklich schlimm. Und ja, woran liegt es? Ich habe das halt schon mein ganzes Leben, dass dieses, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, so Nadeln oder Blut abnehmen, impfen, spritzen, das ist für mich mit einer metallenen Spitzennadel in den Körper reingehen. Das ist was so Unnatürliches für mich. Und ich hatte auch im Laufe des Lebens schon so viele unschöne Erfahrungen wie mit meinem Kinderarzt, der mich mit, keine Ahnung, wie alt war ich, 6, 7, 8, 9, impfen wollte und ich wollte einfach nicht und der mich dann zwischen seinen Beinen eingeklemmt hat und ich habe geschrien wie am Spieß. Ja, ich kann mir vorstellen, aber das führt jetzt zu weit und wird auch zu privat, dass es was damit zu tun hat, das haben wir in der Therapie auch schon mal ungefähr mal gestriffen, das Thema, dass es so damit zu tun hat, dass ich zu was gezwungen werde, was ich nicht will. Will jetzt ja auch nicht so ein riesen Ding draus machen, aber dass ich da so traumatisiert von bin aus meiner Kindheit, aber es hat jetzt niemand eine Spritze gegen meinen Willen in mich reingedrückt, aber dass dieses Thema, sage ich mal, als Thema, ich muss etwas machen, wovor ich Angst habe und was ich nicht möchte, dass es sich so schlimm bei mir verankert hat, dass alles quasi, dass mein Unterbewusstsein das verallgemeinert und alles, was gegen meinen Willen geht und was ein bisschen wehtut, weil ich finde trotzdem, ich weiß, du lachst da immer drüber und sagst, es ist wie so ein Mückenstich, das finde ich nicht, aber ich finde auch, dass ich, was Schmerz angeht, empfindlicher als manche bin. Also manchmal kommst du ja gegen mich und ich sag aua und dann sagst du, das war doch nicht doll und dann zeige ich dir immer, dass ich aber direkt eine halbe Stunde später einen blauen Fleck habe. Ja, also mir tut es dann wirklich weh und so ist das halt auch mit den Spritzen und dann diese Anspannung zu wissen, ich gehe jetzt dahin, die bringen mir das jetzt bei, ich muss es jetzt irgendwie lernen und ab dann muss ich es, keine Ahnung, wochenlang oder so machen, wahrscheinlich noch, also ja, sehr, also nee, nicht wahrscheinlich, sondern es ist nochmal auch mit einer OP verbunden. Ja, da ist mein psychisches Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Es war ganz schlimm. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ja, jetzt müssen wir uns allerdings so ein bisschen ranhalten, weil wenn man so einen bestimmten Punkt überschreitet, dann ist die Angst so groß, wie dieses typische auf dem 10-Meter-Brett stehen oder auf dem 3-Meter-Brett meinetwegen. Und dass wenn man da zu lange steht und Angst hat, davor zu springen, dass es irgendeinen Punkt gibt, ab dem so Point of No Return, nee, das war, glaube ich, falsch eingesetzt, aber dass man dann gar nicht mehr springt, weil die Panik zu groß ist. Ja, genau. Und das hat mir dann wieder so eine Angst gemacht, dass ich dachte, also nee, nicht Angst, sondern das hat den Druck so erhöht, weil das hat sich für mich total logisch angehört, dass sie meinte, wenn wir jetzt zu lange hier rumhadern, dann werde ich mich gar nicht mehr trauen. Und da hatte ich richtige Angst vor, weil dann dachte ich, ja, dann muss ich unverrichteter Dinge gehen und das zu Hause selber machen. Das geht auch nicht. Deswegen habe ich in dem Moment wirklich so all meinen Mut zusammengenommen, habe eingeatmet und beim Ausatmen das Ding einfach reingemacht und habe so gezittert dabei, dass ich bei diesem Pen drückt man hinten wie bei so einem Kugelschreiber drauf und dann wird das Mittel reingespritzt. Und ich habe so gezittert, dass ich nicht draufdrücken konnte. Und dann musste sie kurz die Spritze, den Pen festhalten, damit ich umgreifen kann. Aber die war wirklich ganz süß, wie so eine Spritzen-Cheerleaderin. Meinte, super, Frau Barbary, das haben Sie super gemacht. Jetzt nur noch das Mittel, super perfekt. Und ja, dann habe ich das geschafft und dann hat sie mir für die zweite Spritze, für dieses Cetrotide, was ich dann, ich glaube, eine Woche später spritzen sollte, noch dünnere Nadel gegeben. Da ging das tatsächlich. In der Packung sind irgendwie dickere drin und da meinte sie, nee, ich gebe Ihnen da mal ein bisschen kleinere mit. Und dann, ja, das fand ich jetzt nicht so schlau. Da hat sie dann gesagt, da gebe ich immer kleinere Nadel mit, weil das Mittel ist schon von alleine ziemlich fies. Und sie dachte, ja, cool, also da habe ich jetzt...
Vor allem nach dem, was da gerade alles passiert ist.
Ja, Da dachte ich auch, ich weiß, sie meint es nicht böse. Ja. Und ich denke ja deswegen auch nicht, sie ist eine blöde Kuh. Aber da habe ich, ich glaube, manchmal spürt man Sachen auch erst, wenn man auf der anderen Seite steht. Und ich glaube, dass sie in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht hat. Aber mit mir Schisserin, hat es in dem Moment so viel gemacht, dass ich dachte, cool, ab Tag 6 muss ich diese Spritze spritzen, wo die Mitarbeiterin vom Kinderwunschzentrum mir gerade gesagt hat, oh, die sind echt fies. Mhm. Also ja, und ich habe ja die Ovitrell-Spritze schon bekommen. Das ist, glaube ich, in der Behandlung die einzige, die ich bis jetzt kenne, die halt kein Pen ist. Und habe sie gefragt, ob die so ist wie die Ovitrell-Spritze. Und sie meinte, nee, also wenn sie die Zitrotide geschafft haben, dann wird die Ovitrell ihnen vorkommen wie ein Kinderspiel. Und ich dachte, es wird immer schlimmer. Also ja, die Aussicht war irgendwie nicht so geil, aber gut. Genau, und dann haben wir noch einen Termin ausgemacht für einen Ultraschall. Der war dann heute, damit mir da nochmal jemand zeigt, wie man diese Zitrotide-Spritze anmischt, weil das ist irgendwie noch komplizierter. Bei dem einen ist ja nur ein Pen und bei dieser Zitrotide-Spritze muss man ein Pulver mit einer Flüssigkeit vermischen und das dann nochmal mit einer Spritze aufziehen. Genau, dieser Ultraschalltermin war heute dafür da, um zu gucken, wie die Eizellen sich machen. Weil die Ärztin auch gesagt hatte, bei der IVF ist es so, da kann man nicht von Anfang an, also von Tag 1, so einen starren Plan machen und sagen, so sehen jetzt die nächsten 32 Tage aus, weil man muss sich ein bisschen von Termin zu Termin hangeln und halt immer im Ultraschall gucken, wie entwickelt sich das da, unerum quasi.
Unerum.
Also wie ist die Eizellentwicklung und so weiter. Das heißt, wir gucken immer, wie es aussieht und planen dann den nächsten Schritt. Genau. Und das war heute. Heute hatte ich diesen Ultraschall und habe sie vorher noch gefragt, wie viele Eizellen gut wären zu haben. Und sie meinte, also 15 bis 20 Eizellen wäre mega, richtig super. Aber alles über 10 ist schon gut. Mit allem über 10 kann man quasi gut arbeiten. Und genau, grundsätzlich hatte sie ja erklärt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, es gibt eine Stimulationsphase, da spritzt man sich ein Hormon, damit die Eizellen reifen. Dann, und dafür ist Zitrotide wohl da, dann spritzt man sich was, um den Eisprung zu unterdrücken, weil normalerweise in einem ganz natürlichen Zyklus ist ja immer nur ein leitender Follikel oder eine große Eizelle da, die dann springt und ein potenzielles Kind zeugt. Und in dieser Stimulationsphase mit Hormon versucht man, so viele qualitativ hochwertige Eizellen wie möglich heranzuzüchten quasi. Und damit da nichts von alleine springt, spritzt man ab einem bestimmten Tag, dieses Zitrotide ab Tag 6, ein Mittel, was den Eisprung unterdrückt. Und wenn die Eizellentwicklung gut aussieht und genug Follikel da sind, wo man sagt, ja, die sind jetzt reif, dann löst man einmal den Eisprung aus und dann findet, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag die Punktion statt. Das ist ein kleiner Eingriff in Narkose, wo die dann abgesaugt werden aus den Follikeln, die Eizellen. Genau, und dann kann man sie entweder einfrieren oder man befruchtet sie und setzt eine direkt wieder ein. Oder man befruchtet sie und friert alle ein. Das sind, glaube ich, so die Optionen. Und für diese Punktion, für diesen Eingriff, wäre es halt gut, so viele qualitativ hochwertige Eizellen wie möglich zu haben. Und da meinte sie, alles über 10 wäre gut. Da hat sie den Ultraschall gemacht und meinte, es sieht super aus, ganz viele große Follikel. Sie geht davon aus, dass das am Ende so 15 bis 20 dann werden tatsächlich. Und das Witzige daran fand ich, ich habe nichts gesehen. Es sah für mich original aus wie immer. Also wenn sie einen Ultraschall macht, dann ist da immer so eine graue, wie so ein Weltall, so eine graue Masse. Mhm. Und da drin sind dann so schwarze Bubbel.
Ja.
Und ich bin der Meinung, so sieht es immer aus, wie sie es mir.
Vielleicht ist sie deswegen die Ärztin und du nicht.
Ja, höchstwahrscheinlich. Daran wird es liegen.
Werbung.
Du, Bena.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wen, ne, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Naja, dann habe ich irgendwie nochmal ganz viel Papierkram bekommen. Ich glaube, diesen Kryo-Vertrag habe ich da bei dem Termin heute erst bekommen und habe auf jeden Fall, haben wir hier einen großen Stapel liegen. Und sie meinte, dadurch, dass die Follikel schon so groß geworden sind, soll ich dieses Cetrotide schon mal ab heute spritzen, damit man einen verfrühten Eisprung verhindert, damit nicht jetzt schon irgendwas springt, weil dann ist alles nämlich für die Katz. Dann kann man die in der Punktion dann nicht mehr absaugen, weil dann sind die ja schon alle hops gegangen. Ich war dann auf jeden Fall mittags höchst angespannt, weil ich finde auch dieser Pen ist nochmal was anderes, als diese richtige Spritze zu geben.
Ja, gerade weil der auch so eine, ne, der hat eine bestimmte Länge, da geht's, also der, da, den kann man auch gar nicht viel weiter reinstellen. Also das ist so.
Der
das,
Pen, ja, der ja Pen. Die Nadel ist sehr kurz und du kannst sie bis Anschlag einfach
genau,
rein.
Genau,
ja.
Der ist so ein bisschen idiotensicher, würde ich fast behaupten.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Und das mit der Spritze, das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Also es war heute Mittag, dass ich dann wusste, ich muss zum ersten Mal diese Spritze setzen. Wir haben ja dann auch drüber geredet, weil es ja auch darum ging, in welchem Setting quasi dieses mit der Spritze stattfinden wird, weil, kommen wir auch gleich zu, wir hatten nämlich heute noch einen Arzttermin. Und ich habe so in mich reingefühlt und habe dir das ja dann auch gesagt, dass ich, also wir hatten ja schon mal festgestellt, dass dadurch, dass ich oft zum Drehen oder zum Arbeiten auch in anderen Städten bin, ich eh das Spritzen selber lernen und machen muss. Es bringt nichts, wenn du das bei mir machst, weil irgendwann bin ich in Köln 3 Tage im Hotel und zum Drehen, also ich drehe nicht im Hotel, aber dann übernachte ich da und dann muss ich mich eh selber spritzen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich dann nicht hingucke und das und du das immer machst. Aber vor allem so zum Reinkommen hatte ich das Gefühl, dass es gut oder dass es mir helfen würde, wenn jemand mit im Raum ist. Das klingt so komisch, aber die Person, in dem Fall du, musst gar nichts machen, einfach nur so wie es ist eine erziehungsberechtigte Person da. Nee, das ist jemand, der auf mich aufpasst,
aber
so ein bisschen.
Also einfach jemand, der selbst wenn er keine Ahnung von dem hat, was man da macht, der so sagen könnte, oh, in die Distel, also ins Ohr, echt? Also wirklich?
Nee. Oder dass, wenn mir irgendwas plötzlich wehtut oder das tierisch anfängt zu brennen oder so, was die mir ja auch prophezeit hatten, dass ich dann sagen kann, Hilfe, oh Gott, da passiert gerade irgendwas. Und die Person, in dem Fall du, was du ja auch wirklich sehr gut kannst, ich würde sagen, ist eine deiner Kernkompetenzen, mich in dem Moment dann beruhigen kannst. Ja, und genau.
Human
und
Tranquilizer.
Ich habe das dir ja dann noch so erklärt, dass ich meinte, ich hätte nur Angst, das ganz alleine zu machen, obwohl ich ja weiß, es kann eigentlich nichts schief gehen, hätte ich Angst, dass mir irgendwas passiert oder dass ich abrutsche. Deswegen muss einfach jemand dabei sein. Und dann hast du gesagt, so geht's dir immer, wenn du die Bohrmaschine benutzt.
Ja, das ist mein Weak Spot. Es ist tatsächlich einfach so. Immer wenn ich bohren soll, habe ich einfach, ich habe wirklich, es ist eine Angst. Ich glaube, bei dir ist eher die Angst, dass du, das würde ich nämlich behaupten, dass du, bei dir ist, wenn du alleine spritzt, deine Angst, glaube ich, auch, dass du ohnmächtig werden könntest, würde ich denken.
Ja.
Und bei mir ist es beim Bohren genauso. Also ich habe Angst, dass ich ohnmächtig werde und ich habe vor allem Angst, dass das Haus einstürzt.
Ja.
Und ich habe Angst, dass ich Stromleitungen treffe.
Ich weiß noch, bevor ich mit dir zusammengekommen bin, da war ich, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang Single und habe wirklich wie so eine Lara Croft habe ich mich gefühlt. Ich habe alles in meiner Wohnung selber angebracht. Ich habe Regale, Schränke aufgebaut. Ich habe Lampen angeschlossen. Und dann habe ich immer gedacht, Mann, ey, irgendwann, wenn ich mal einen richtig coolen Typen kennengelernt habe, mit dem ich damals längerfristig zusammen bin, dann kann der das mal machen. Und dann habe ich auch mal jemanden, der durch so eine Stahlbetonwand kommt und muss dann nicht immer
mit der Faust
muss dann nicht mal mit Klebenägeln meine Bilder auf aufhängen. Ja, und dann sind wir zusammengekommen. Und wenn du eine Bohrmaschine siehst, fängst du an zu weinen.
Ja, ist auch, das ist wirklich auch, glaube ich, das Schlimmste für meinen Vater, weil der ja großer, ich würde mal sagen, wahrscheinlich der größte Handwerker der Welt ist. Und ich
der halt so, ist ja nicht nur.
Und ich einfach so maximal untalentiert bin. Und also untalentiert und ängstlich. Das ist ja nicht, also, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil wenn ich es machen würde, und es würde, kennst du so Leute, die sich so schlecht selbst einschätzen können, dann machen die einfach Sachen, die sie nicht können, und das ist schlecht. Also, weil dann macht Sachen
ja,
kaputt.
Ja, aber das bist du nicht.
Nee, das bin ich nicht. Ich sag dann lieber, das kann ich nicht, das muss jemand anderes machen.
Ja, das stimmt.
Ich könnte das, glaube ich auch, mit dem Bohren, aber ich mag das auch gar nicht, und es wird mir dann noch ganz, ich werde mir also ganz unsicher dann, ob das also richtig ist, was ich da mache.
Naja. Jedenfalls, genau, habe ich dir das dann so erklärt und meinte mir, es ist nur wichtig, dass jemand dabei ist. Und dann wurde es timingmäßig ein bisschen schwierig, weil wir mussten heute Abend nochmal zum Tierarzt zusammen, hatten dann einen Termin, wo wir auch das mit diesem, mit der irgendwann mal in der Zukunft liegenden Kastration besprechen wollten. Und das hat alles durcheinander gebracht, weil vor dem Tierarzttermin zu spritzen wäre zu früh gewesen. Nach dem Tierarzttermin zu spritzen wäre eigentlich zu spät gewesen. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich es ganz schlau. Ich nehme einfach alle Sachen mit. Wir gehen da rein, haben unseren Termin und dann spritze ich im Auto. Dann kann ich nämlich...
Bestes Setting für so eine erste
Spritze. Nee, weil ich dachte, dann kann ich die Fahrzeit überbrücken, die wir sonst noch nach Hause hätten, und bin dann zumindest so einigermaßen pünktlich. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass wir, ich glaube, fast eine Stunde auf unseren Termin warten mussten. Du hast mir dann noch gesagt, ich soll einfach das mittendrin machen, also aus dem Wartezimmer raus ins Auto gehen und mich spritzen.
Ich glaube, als erstes habe ich gesagt, dass in dieser Tierarztpraxis wahnsinnig viele Ärztinnen sind, die das wahrscheinlich sehr gut könnten.
Ja, aber ich wollte nicht zwischendurch rausgehen, weil ich meinte, da wäre für mich der Druck viel zu hoch. Weil wenn wir dann rankommen, die meinten ja auch, wir können rausgehen und die rufen uns an. Ja. Aber meine Vorstellung war dann, wir sitzen im Auto, die hatten mir ja heute noch gezeigt, wie ich das anmische. Ich mische da mit diesen drei unterschiedlichen Behältnissen Nadeln, die musste mir das erstmal angucken. Die konnten mir das ja auch nicht zeigen im Kinderwunschzentrum, weil wenn du es einmal anmischst, musst du es auch verspritzen quasi. Du kannst es dann nicht länger aufbewahren. Du musst es anmischen und direkt spritzen. Ja. Das heißt, die konnte mir das nur theoretisch erklären, wie ich das dann mache. Und das war alles nochmal so in Folien eingeschweißt und verpackt. Also
Das sind auch wirklich so Anweisungen, die man sich gar nicht merken kann.
Nee, wirklich. Ich habe in dem Moment noch mal gedacht, aber dazu kommen wir gleich. Ich sehe das alles zum ersten Mal. Also ich habe es auch erst zum zweiten Mal gesehen. Jedenfalls war mir der Gedanke, wir gehen jetzt zusammen ins Auto. Ich fange an, das anzumischen. Dann rufen die uns an und sagen, ja, sie können jetzt reinkommen. Ja. Sie wären jetzt dran. Viel zu stressig, sodass ich gesagt habe, nee, ich warte, bis der Termin durch ist. Und wir waren erst nach 19 Uhr fertig. Sprich, ich war eine Stunde zu spät. Musste natürlich erst mal googeln, ob das schlimm ist. Und im Internet stand dann aber, das habe ich zumindest in einschlägigen Foren gefunden, von ÄrztInnen, also nicht von Privatpersonen. Darauf würde ich jetzt nicht hören. Aber das haben natürlich diese Frage, also man kann sich meistens sicher sein, wenn man denkt, man hat eine sehr dumme Frage, dass irgendjemand diese Frage im Internet schon mal gestellt hat und eine Person mit Expertise, die beantwortet hat. Und so war es auch. Da hatten schon Leute, meistens Frauen, in Foren gefragt, ob das schlimm ist. Und ich habe mehrere Antworten von ÄrztInnen gefunden, die meinten, nein, man sollte nur diese 24 Stunden auf jeden Fall, also grob einhalten, aber eine Stunde, das ist noch im Rahmen. Und da fiel mir dann auch ein, der Körper, klar, der geht auch nach einem Rhythmus, aber der kann ja nicht Minuten zählen. Der weiß ja nicht, wenn es 20 Uhr ist und da kam noch kein Hormon reingeschossen, ja, dann schießen wir das jetzt mal ab.
Dann Pech gehabt. Ja, dann mache ich jetzt Schluss für heute.
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir jetzt nicht fertig, wir machen das jetzt, haben wir uns ins Auto gesetzt. Den Pen musste ich mir auch noch spritzen, aber das war, glaube ich, das fünfte Mal heute. Das ging einigermaßen
gut. Das hast du routiniert
gemacht. Ja, genau. Und dann habe ich dieses Cetrotide angeschüttet, beziehungsweise wollte, und habe fast wirklich einen Nervenkollaps bekommen, habe schweißnasse Hände bekommen, habe das nicht gerafft, wie ich das machen muss, und habe dann, ich finde es fantastisch, ich kann es euch ja mal posten, bei YouTube ein Video gefunden von einer Klinik, glaube ich, die bei ganz vielen Mitteln aus der Kinderwunschbehandlung erklärt, wie man die anmischt oder spritzt, aber vor allem halt auch bei diesen Cetrotide. Das habe ich halt selber gefunden, dieses Video in meiner Recherche. Und dieses Video war ein Geschenk des Himmels für mich, weil ich konnte das dann im Auto auf dem Handy abspielen und immer stoppen, den Schritt machen, den sie gerade gesagt hatten, wieder auf Play, 2 Sekunden weiter gucken, wieder stoppen und diesen Schritt wieder machen. Und das hat gut funktioniert.
Ich liebe es, dass du bei YouTube etwas suchen Recherche nennst.
Das mache ich doch immer. Googeln ist doch für mich auch recherchieren. Und das, es war auch, also ja, wenn man das jetzt so wie soll ich das sagen? Wenn ich das jetzt erzähle und jemand hört das, denkt er sich wahrscheinlich so, mein Gott, so ein Drama. Aber wenn man vor was Angst hat und in der Situation steckt, dann das bringt mir zum Beispiel auch nicht zu sagen, ja, warum habe ich mich davon so angestellt? In dem Moment fühlt es sich einfach wahnsinnig schlimm an. Und dann noch dieser Zeitdruck dazu. Ich habe richtig Kopfschmerzen ja. bekommen vor Stress und Angst, in dieser Situation zu sein. Vor allem die Cetrotide ist im Gegenteil zum Pen so eine richtige Spritze.
Das ist eine richtige Spritze.
Das ist eine richtige Spritze, richtige genau.
Männerspritze. Hm? So richtige Männerspritze. Eine richtige Männerspritze. Große.
Wie ein Presslufthammer. Ja. Ja, dann hatte ich da alles angemischt und aufgezogen und wusste, okay, jetzt muss ich spritzen. Und dann habe ich, also ich glaube, eine richtige Panikattacke ist nochmal was anderes.
Ja.
Aber ich habe wirklich einen Weinkrampf bekommen. Also ich habe geheult, ich habe laut geschrien, ich habe gesagt, ich will das nicht. Warum muss ich das machen? Ich will nicht dazu gezwungen werden. Ich finde das unfair, ich möchte das nicht. Ich war so verzweifelt, ich hatte so eine Angst und ich fand es so gemein, dass ich das machen muss und dass, wenn man diesen großen Traum, diesen großen Wunsch hat, dass man durch so krasse Ängste durchgehen muss. Und ich habe richtig so gestampft und mit den Füßen so, und ich wollte, wäre am liebsten aus diesem Auto, hätte die Autotür zugeschmissen und wäre weggerannt einfach ja. nur und dachte, warum bin ich jetzt in dieser Scheißsituation, dass ich mich so einer großen Angst stellen muss.
Ja, und bei all dem, dieses Bild haben wir jetzt alle im Kopf und ja. bei all dem saß der Hund im Kofferraum, ja. ich neben dir
ja.
und es lief ganz laut Maria, I Like It Loud von Scooter. Weil das, also in diesem Prozess kann man die Leute ja auch mal mitnehmen, dass du da ja immer große Ablenkung
war
brauchst.
War das Lied vorhin?
Das ist das Lied.
Ja, kann sein, weiß ich gar nicht mehr.
Also da muss irgendwas ganz laut laufen.
Ja, das
und
stimmt.
Und das lenkt dich dann, das holt dich dann, glaube ich, so ein bisschen aus dieser Situation raus.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und, währenddessen ja. hast du geweint, eine Spritze in der Hand gehabt und quengelig wütend.
Quengelig. Ich hab, das war eine halbe Panikattacke, ja. Das war doch nicht quengelig.
Quengelig.
Ich hatte Nervous Breakdown.
Ja.
Ja, und du bist ab einem bestimmten Punkt eingestiegen und es hat mir echt geholfen, weil du so ganz ruhig und bestimmt gesagt hast.
Also ich saß die ganze Zeit schon im Auto, ich bin nicht eingestiegen
ach
ins
so,
Auto.
Ach so, nee, ins Gespräch quasi, meine ich, in meinen Monolog.
Ja. In dein Zwiegespräch bin
ich
eingestiegen.
In mein Zwiegespräch bist du eingestiegen und hast gesagt, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir das fast hart vor, das zu sagen, also dass du das so gesagt hast, aber in dem Moment hat es mir geholfen, weil du ganz nüchtern und klar warst und gesagt hast, nein, es gibt keinen Grund zu weinen, es ist alles gut, es gibt keinen Grund zu Panik, das ist überhaupt nicht schlimm. Und das hat mir in dem Moment tatsächlich geholfen. Andere können würden es vielleicht als Gaslighting bezeichnen, aber mir hat es geholfen, weil du mir, das klingt jetzt so blöd, weil während ich das sage, klingt es dann irgendwie wie so toxic, aber du hast mir quasi ein positives Gefühl eingeredet. Und ich glaube, das hilft nicht jedem und in jeder Situation, aber mir hat es in dem Moment geholfen, weil auch wenn es nicht ganz bei mir angekommen ist, ja, wenn ich in Panik bin, wenn irgendwas Schlimmes passiert, jemand reißt sich vor mir aus Versehen den Daumen ab in irgendeiner Maschine und ich raste komplett aus vor Panik und Angst und sehe Blut und alles und da ist jemand, der sagt, es gibt doch so Leute, die in solchen Situationen ganz ruhig werden ja. und auf einmal sagen, so, alles gut. Du holst ein Tuch, du presst es auf den Daumen, du rufst den Krankenwagen, du machst es, du holst ein Glas Wasser, du legst den hin. Solche Menschen gibt es ja und das gibt mir immer in dem Moment eine ganz große Ruhe, ist total übertrieben, aber es hilft mir, weil es mich aus diesem absoluten Tunnelblick und dieser Trance, dieser Starre, dieser Ohnmacht rausholt. Und das hast du in dem Moment gemacht. Du hast mich ja nicht angemeckert und hast gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, du Weichei. Aber du meintest, ey, es gibt keinen Grund zu weinen, das ist nicht schlimm, du schaffst das, ist alles gut.
Und ich habe dich vor allem auch an die, also ich habe probiert, das positiv zu verknüpfen und habe dich an positive Spritzerlebnisse, die du mit dem Pen auch schon hattest zum Beispiel, erinnert, dass
ja,
es
das
danach auch nicht
schlimm geholfen,
war.
Weil die Mitarbeiterin gesagt hatte, dass die Spritze so schlimm ist, ehrlich gesagt. Das war ein großer Punkt. Und weil das eine richtige Nadel war und nochmal ich anders drücken musste, weil es halt kein Pen war, sondern eine Spritze. Also das hat mir nicht geholfen tatsächlich,
okay,
dieser Vergleich.
Gern geschehen.
Ja, aber der größte Punkt war tatsächlich, und ich, ja, also ja, wenn jetzt jemand das hört und denkt, ja mein Gott, dann hat die das halt gesagt, aber so war das in dem Moment nicht. Dieses, dass sie meinte, die ist echt fies, hat mir so eine Angst gemacht, weil, habe ich ja schon öfter erwähnt, ich habe ein leichtes Kontrollthema und zu wissen oder eben nicht zu wissen, was passiert da gleich, wenn ich mir das reinspritze, brennt es wie die Hölle, burnt es mir den kompletten Unterleib weg, fängt es auf einmal an im Hirn zu kribbeln, das hat mir einfach Angst gemacht.
Ja.
Ja. Ich sag's mal so, ich hatte im Internet vorher noch, ich habe ganz viel natürlich, viel recherchiert und auch damit meine ich googeln, wie man sich das erträglicher machen kann und habe den Tipp gefunden, dass man das vorher und später kühlen soll, weil dadurch wohl die Einstichstelle, was bei den Zetrotide wohl manchmal passieren kann, nicht so anschwillt und nicht so brennt. Genau, und vor allem das Kühlen vorher, das auch so ein bisschen betäubt die Stelle. Ich hatte mir, als wir zum Tierarzt gefahren sind, ein Kühlpack in diese Kühltasche reingemacht. Das hat auch gut funktioniert. Genau, und habe mir das dann vorher schön auf den Bauch gepresst an die Stelle, hab dann diese Spritze da reingemacht und hab dann zitternd und weinend gesagt, ist drin, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Hab's ganz langsam reingespritzt, die Spritze rausgezogen, dann gekühlt und ey, ich kann es euch nicht beschreiben. Ich hatte wirklich sowas wie ein richtig krasses Adrenalin-High.
Das war das Zeug, was du dir gespritzt
hast. Ey, ich hab mich gefühlt, als wäre ich die krasseste Braut auf der ganzen Welt, als wäre ich so eine coole Sau. Ich
bist du doch auch.
Ja, aber ja, also komm, also ich weiß, dass Menschen auf der Welt viel schlimmere Dinge durchmachen. Ich will es jetzt gar nicht in so Relation setzen, aber einfach, weil es für mich persönlich so eine krasse, ja, eine krasse Überwindung und eine krasse Herausforderung, ein krasses Hindernis war. Und wirklich, habe mich so richtig stark gefühlt und dachte, Mann, ich bin so cool, ich habe das so cool gemacht. Und habe dann auch erstmal ein Video gemacht, um das zu dokumentieren, so mit Tränen in den Augen. Ich habe mir gerade diese Spritze gegeben. Ja, und das war ein krasser Moment und ich habe mich danach wirklich, und ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass diese Spritze weh tut oder brennt oder wie auch immer, aber das mit dem Kühlen hat mir extrem geholfen. Mhm. Und wenn das jetzt irgendjemand hört und sagt, ja cool, danke Ariana, dass du jetzt in dieser Folge 80 Mal gesagt hast, wie schlimm dieses Mittel ist. Es war für mich absolut erträglich, trotz dieser Angstmache vorher. Vor allem mit dem Kühlen, glaube ich. Weil ich habe
so ein bisschen die Nerven da betäubt.
Genau,
ne?
Einmal, weil es die Nerven betäubt und ich hatte danach schon das Gefühl, das kribbelt jetzt ein bisschen und keine Ahnung, ob das stimmt, aber meine Wahrnehmung war, dass durch das Kühlen sich das dann schnell wieder so beruhigt hat. Mhm. Ja, genau. Also hatte es auf jeden Fall geschafft, habe dann zu Hause, wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich dieses Glasfläschchen vom Anmischen und die Spritzen in so eine Box getan. Das waren dann meine ersten Spritzen, die ich mir in der Kinderwunschbehandlung gesetzt habe und habe mir gesagt, dass, also es war gemischte Gefühle, weil ich mir gesagt habe, alle Spritzen, die ich jetzt in der Zeit mir spritzen muss, die werde ich da reintun, hatte aber gleichzeitig die Hoffnung, dass diese Sammlung auch nicht zu groß wird und nicht zu, ja, dass sich die Box jetzt nicht so weit füllt. Und musste auch lachen, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, weil dadurch, dass ich musste ja mehrmals, also zwei Alkoholtupfer benutzen, diese Zetrotide auspacken in dieser Schachtel, ist dann, da sind zwei Nadeln drin. Die eine ist zum Anmischen, zum Aufziehen, die andere zum Spritzen. Dann hat das Glasbehälterchen noch irgendwie eine Plastikverpackung und ist auch nochmal eingeschweißt. Es sah im Auto aus wie bei Junkies unterm Sofa. Ja. Da muss man erstmal aufräumen.
Also wenn es irgendjemand beobachtet hat, das ganze Spektakel, ich glaube, wow.
Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr meine Erleichterung hören und spüren könnt. Es war so ein bewegender Tag, dass wir am heutigen Tag noch diese Folge aufnehmen wollten, um das zu teilen. Es ist mittlerweile fast 23.30 Uhr und ja, ich bin noch voller Endorphine. Ich weiß ja, dass ich Heroin, muss die nächsten 5 Tage das noch spritzen. Das heißt, es wird mir morgen und die nächsten Tage auch wieder bevorstehen. Aber ich bin jetzt einigermaßen motiviert, dass ich das schaffen werde. Und als nächstes habe ich wieder einen Ultraschall in der Kinderwunschklinik. Da gucken die, ob mit den Follikeln alles gut aussieht. Und dann legen wir tatsächlich schon, glaube ich zumindest, dass es der Plan ist, den Punktionstag fest. Das heißt, den Tag, wo der Eingriff dann stattfindet mit der Narkose, wo die mir dann die Eizellen entnehmen. Aufregend.
Das ist wirklich aufregend. Das ist halt wirklich genau dieses, was wir vorhin schon meinten, damit können wir vielleicht auch hier Schluss machen. Es fühlt sich einfach jetzt wirklich wieder wie ein Fortschritt und wie ein Prozess an.
Voll.
Und es ist nicht dieses, so ein bisschen, man probiert's auf Sparflamme, mal schauen, vielleicht wird's ja, vielleicht wird's nicht. Dadurch, dass wir jetzt so viel machen, fühlt sich das irgendwie auch wirklich wie Vorankommen an.
Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es so krass, als wir die ersten Folgen aufgenommen haben oder auch wenn ich jetzt noch so dran denke, als ich mit den LH-Streifen angefangen habe und so vor 2 Jahren oder wann das war, was wir für einen krassen Weg bis jetzt schon gegangen sind und wir sind ja noch nicht mal am Ziel und krass, Alter, wir sind bei IVF angekommen und bei Spritzen, das war ja immer so nicht meine Horrorvorstellung, aber ich wollte es eigentlich um jeden Preis verhindern, dass wir dahin müssen, auch aufgrund meiner Angst halt vor diesen Eingriffen und den Spritzen und das, da habe ich dann so gemischte Gefühle, das macht mich da manchmal so ein bisschen was heißt wehmütig, aber dass ich ja auch so zurückgucke auf den Weg, den wir bis jetzt schon gegangen sind und mit etwas gemischten Gefühlen auf den unbekannten Weg, der noch vor uns liegen wird, ohne zu wissen, wann wir da so am Ziel angekommen sind.
Ja.
Ja. Aber gut, wir sind einen Schritt weiter und es fühlt sich auf jeden Fall gut an und ja, so als wenn wir da angekommen sind, bei dem Schritt, der uns irgendwann zum Erfolg bringen wird, habe ich so das Gefühl.
Ja, weil auch wir dadurch, dass wir immer weitergehen und das, was ich immer sage mit Fortschritt, finden wir auch immer mehr raus quasi, immer mehr Sachen, die funktionieren und eventuell auch irgendwann Sachen, die weshalb es nicht funktioniert. Und bisher war das ja nicht, bisher war es einfach nur ein Status quo und auf dem probiert man immer weiter.
Ja.
Und jetzt ist es halt immer, es gibt ja immer mehr Erkenntnisse, ne? Es wird immer mehr rausgefunden und dann irgendwann weiß man, ob es einen triftigen Grund gibt oder auch nicht oder wie auch immer, ne? Aber es ist halt nicht dieses, so ist es jetzt und damit probieren wir jetzt eine Weile.
Und wir haben zwar von der Zeit der Insemination zur Zeit der IVF, wo wir jetzt sind, keinen Erkenntnisgewinn, weil es ist nichts weiteres rausgefunden worden, aber ich habe so richtig das Gefühl, wenn das eine Burg wäre und wir stehen da oben und da unten sind irgendwie unsere unbekannten Feinde, dann haben wir bis jetzt mit den Inseminationen immer so mit Pfeilen, mit so Dartpfeilen haben wir immer so runtergeworfen.
Kieselsteine.
Und jetzt holen wir so ein richtig, richtig großes Gefährt und schießen das so richtig drauf. So kommt mir das vor.
Ja.
Und dieser unbekannte Feind, das ist jetzt ein blödes Bild, das klingt jetzt sehr nicht positiv, aber als wenn das um meinen Körper ist und meine Fortpflanzung sogar. Ja, sorry. Und es fühlt sich so an, als hätten wir bis jetzt immer so kleine Kieselsteinchen in meinen Unterleib geworfen. So, hey, wäre nett, wenn sich da mal was fortpflanzen würde. Und jetzt so richtig Hormone, Punktion. So
mit der Bazooka unten rein.
Ja, wirklich. Also wenn er jetzt nicht wächst, dann weiß ich auch nicht. Ja, so. Ja. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wenn dieser Podcast draußen ist und ihr hört den, freuen wir uns wahnsinnig über eine Bewertung, auch eine Empfehlung gerne in eurem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis und abonniert doch mal diesen Podcast, dann werdet ihr nämlich immer automatisch benachrichtigt, dass eine neue Folge da ist. Und wenn dieser Podcast nie rauskommt, finde ich es wahnsinnig lustig, was ich gerade gesagt habe, weil dann ist es völlig für die Katz.
Ja, machst du dich lächerlich.
Für den Hund.
Für den Hund, ja.
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 Und damit gute Nacht.
Gute Nacht.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Britney, bitch.
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Strong Britney.
Yeah, I remember that. Can we...